ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast mit den interessantesten und unterschiedlichsten Menschen, auch mit ganz besonderen Facetten. Und manche bringen ein so wichtiges Thema mit, wie mein Gast in dieser Folge, Joel Westerfeld.
Talk mit Thies.
Ich habe jahrelang keine normale Trauer oder Unsicherheit empfunden, sondern immer pure Verzweiflung, sofort. Ich sage immer, dass jeder Mensch, der mit Borderline am Leben ist, wirklich einfach eine Kämpferpersönlichkeit hat, weil das sonst gar nicht möglich ist. 50% der Kommentare sagen, wow, danke Joel, dass du darüber sprichst, das gibt mir voll Mut. Und 50% der Kommentare ist, ich war auch mal mit einer Borderlinerin zusammen und das sind toxische Wesen und von denen sollte man sich per se und immer und auf jeden Fall fernhalten. Ich habe viel Verständnis für die Umstände, die meine Eltern hatten zu dieser Zeit. Trotzdem tragen sie eine Mitschuld. Das ist eben noch ein großes Stigma, ne? Also wenn du jetzt eine Borderlinerin kennenlernst und mit der irgendwie zusammen bist, die ist gut im Bett, ist auch ein Klischee. Die ist wild und gut im Bett, aber dann hast du dein Leben lang Krise. Also es hat eben auch ganz viel Schönes. Also ich habe das Gefühl, ich habe immer noch so eine Brille auf, die Erwachsene eigentlich verlieren.
Joel ist crossmediale Journalistin und Autorin, deren großes Thema das Leben mit Borderline ist. Schon als Kind hat sie eine große Traurigkeit in sich getragen. Als Jugendliche kam dann Hoffnungslosigkeit dazu, Selbsthass, mangelnder Selbstwert und destruktives Verhalten sich selbst gegenüber. Auf der anderen Seite dann aber auch überschäumende Freude und Begeisterung. Ihr wurde irgendwann klar, dass sie ihre Gefühle intensiver erlebt als andere. Joel hat die Schule abgebrochen, war lange Zeit orientierungslos, hat sich verliebt, wurde aber zerfressen von Verlustangst. Und irgendwann wurde dann eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung Typ Borderline diagnostiziert. Sie hat sich helfen lassen mit Klinikaufenthalten, Therapie und Medikamenten. Und von diesem schweren, aber auch so erfolgreichen Weg erzählt sie hier in diesem Podcast. Heute geht es ihr gut. Viele ihrer Symptome sind heute mit Ende 20 nur noch ein Bruchteil so stark, wie sie es vor 5 oder 10 Jahren waren. Und mit dieser Geschichte und mit diesen Erfahrungen, die sie hat machen müssen, möchte sie anderen Mut machen. Sie möchte das Stigmata aufbrechen und möchte auch vermitteln, was Borderline wirklich ist. Und deshalb hat sie auch in einem Buch darüber geschrieben, das heißt Extrem fühlen. Mein schrecklich schönes Leben mit Borderline. Und ich zitiere mal ganz kurz hier, das ist relativ vom Ende hier. Ich bin eine Frau. Eine Hundemama, eine Partnerin, eine Freundin, eine Schwester, eine Tochter, eine Stieftochter, eine Stiefschwester. Ich bin Autorin und Journalistin und Künstlerin. Ich bin herzlich und kreativ, queer, tierlieb und naturbegeistert. Ich bin ehrlich, loyal, politisch und immer hungrig. Ich bin Nudelfan und Kuchenliebhaberin. Ich bin empathisch, ich bin stark, ich bin schwach. Ich bin sensibel, ich bin nah am Wasser gebaut. Ich bin radikal soft, ich bin ein Mensch, kein Monster. Kein Dämon. Meine Krankheit prägt mich und das vermutlich für immer, aber ich bin viel mehr als sie. Und was sie alles ist, dafür bekommt ihr gleich ein ganz gutes Gespür. Wir haben uns in Hamburg getroffen, das ist ja die Stadt, wo sie wohnt, und sie war überpünktlich. Als ich ankam, da war sie schon da, was mich dann erst einmal verwunderte. Und dann erzählte sie mir aber, warum das so war. Sie hatte nämlich gerade auf dem Weg dorthin ihr Handy verloren. Es war ihr in der U-Bahn-Station, Elbrücken war das, in eine Spalte neben einer Sitzbank gefallen und da bekam sie es alleine nicht mehr raus, hat sich also erstmal auf den Weg zum Gespräch gemacht. Wir haben dann ein bisschen telefoniert vorher schon und nach unserer Begegnung sind wir dann zusammen dahin gefahren und haben es mit Hilfe einiger Angestellter der Hamburger Verkehrsbetriebe, die glücklicherweise die richtigen Schlüssel dabei hatten, wiederbekommen, denn ein paar Stunden später musste sie nämlich nach München. Joels Geschichte wird eventuell denjenigen helfen, die mit dieser Krankheit zu tun haben, entweder als Betroffene oder aber auch als Freunde oder Familie. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die Mut macht, die zeigt, was möglich ist, wie man mit dieser Störung leben kann. Und tollerweise sind die Symptome ja, wie eben gerade schon gesagt, heute nur ein Bruchteil von damals. Und heute würde Borderline gar nicht mehr diagnostiziert werden bei ihr, auch wenn diese Krankheit für immer vermutlich bleiben wird. Joels Offenheit macht dieses Gespräch wirklich zu einem ganz besonderen.
ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag. Dankeschön, dass ich da sein darf.
Was ist dein Gefühl heute, heute Morgen?
Heute Morgen, ich habe einen sehr aufregenden Tag gehabt bisher. Ich habe mein Handy verloren heute. Dementsprechend ist alles ein bisschen chaotisch.
Gott, ja.
Heute, ich habe dann den Weg hier ins Studio durch Fragen gefunden. Und habe aber gleichzeitig auf dem Weg hierher gedacht, krass, früher wäre ich zusammengebrochen an dieser Situation.
Ja.
Also dann irgendwie nicht mehr zu wissen, wo ich lang muss und irgendwie Überforderung und Scheiße, was mache ich jetzt? Und inzwischen kann ich es doch ganz locker nehmen und auch ein bisschen lustig finden.
Ja. Sowas. Aber wirklich, klar, also für andere wäre das jetzt erstmal wirklich ein kleiner Erdrutsch.
Ja.
Du hast dein Handy an der U-Bahn-Haltestelle verloren. Wir sind ja in Hamburg, hier in deiner Heimatstadt hier. Und bei den Elbbrücken hast du dein Handy verloren. Das ist in so eine kleine Spalte gerutscht.
So ist es. Und ich habe es nicht mehr rausbekommen. Und ich musste aber los, weil ich hatte ja diesen Termin mit dir. Ja.
Ja, und ich wunderte mich schon, warum du so pünktlich bist. Also so überpünktlich. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der so pünktlich und so früh da war.
Hatte keine Uhr.
Ja, wobei Uhren sind ja überall zu sehen. Also man kann ja auch notfalls fragen und so.
Das stimmt.
Naja, auf jeden Fall. So, wir haben auf jeden Fall das mit der HVV. Wir haben da schon mal angerufen.
Ja, du bist eine große Hilfe schon jetzt.
Weißt du, aber wie geil war das, dass wir bereits nach ungefähr 3 Minuten jemanden am Telefon hatten.
Ja, total. Also habe ich auch nicht erwartet. Die haben so einen schlechten Ruf immer, alle. Also so Bahn generell. Ist gar nicht immer gerechtfertigt. Die Leute geben ihr Bestes.
Gut, wir sollen auf jeden Fall in der Notrufsäule oder was auch immer. Wie heißt die Säule offiziell?
Infopoint, oder?
Infopoint oder so. Okay, da sollen wir durchklingeln und dann kommt wahrscheinlich jemand zu dieser relativ verlassenen U-Bahn-Station, so neu sie auch ist, und wird dann hoffentlich helfen.
Hoffentlich. Dann habe ich hoffentlich mein Telefon wieder.
Okay, so. Du hast also einiges hinter dir in deinem Leben. Du bist jetzt so Ende 20.
Ja, ich bin 28.
Und hast echt einen krassen, krassen Weg hinter dir mit schwerer Krankheit. Aber seit einigen Jahren geht's dir richtig gut, oder? Oh, okay, habe ich übertrieben.
Nein, es geht mir richtig gut. Ich würde sagen, ich lebe ein Leben mit Höhen und Tiefen, so wie jeder Mensch es tut.
Mhm.
Und natürlich ist meine Biografie ein Teil von mir und auch meine Krankheit hat mein Leben natürlich geprägt.
Ja.
Und die Nachwehen davon gibt's natürlich noch. Und ich habe auch noch Phasen, die schwieriger sind, aber ich weiß inzwischen, wie ich mich da rausholen kann.
Ja.
Und per se, wie gesagt, hat das Leben ja immer Höhen und Tiefen.
Tot.
Und keinem Mensch geht es 100% gut. Deswegen,
und die muss es übrigens auch geben.
Also ja, genau.
Das
sonst
ja viele,
ist das Gute
die,
ja nichts wert.
Ja, die auch Antidepressiva nehmen und die beklagen dann immer, ja, aber ich habe dann keine Höhen und Tiefen mehr. Und das ist ganz schrecklich.
Ja.
Aber ein Psychiater, mit dem ich neulich erst gesprochen habe, der hat gesagt, nee, so soll das nicht sein.
Ja.
Auch mit Medikamenten sollst du Höhen und Tiefen haben.
Ja, absolut.
Die sind ein bisschen flacher als bei anderen, aber sie müssen da sein.
Ja.
Das ist immer das Endziel.
Ja. Genau, also mein Leben ist in eine Bahn gekommen, die ich auf jeden Fall vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, vor 10 Jahren war so eine Art Wendepunkt.
Vor 10 Jahren war ein Wendepunkt, da war ich 18, da war ich in der 12. Klasse. Ich hätte noch 13 Jahre zum Abitur gehabt damals und habe Mitte 12. Klasse hatte ich schwere Depression. Mein Leben war sehr getrieben von Angst, von extrem starken Gefühlen und vor allem davon, dass ich in meiner Jugend immer so eine Mauer hochgehalten habe, weil niemand merken sollte, dass mir schlecht geht.
Ja,
und weil niemand merken sollte, dass irgendwie was los ist bei mir.
Und Mädchen sind ja auch so intelligent, deswegen können die das so gut kaschieren.
Weißt du,
wie beim ADHS, weißt du, dass keiner merkt, weil die das einfach so gut ausgleichen.
Ja. Und ich habe halt einfach immer alles mit mir ausgemacht und mit 18 ist es dann gebrochen. Also da ging es nicht mehr und da war ich echt gar nicht mehr lebensfähig. Und da ist diese Mauer mit einmal ist die runtergebrochen und ich war emotional ganz, ganz offen und habe die Schule abgebrochen und dachte, boah, hier passiert gar nichts mehr.
Wodurch passierte jetzt plötzlich diese Mauer, die einfach dann runterbrach oder zerfiel? Ausgelöst durch was?
Ich glaube, einfach durch den Extremzustand, glaube ich, der sich über Jahre aufgebaut hat. Also ich erinnere mich, ich habe so Tagebucheinträge, wo ich schon als 11-, 12-Jährige sehr, sehr negativ über das Leben schreibe und über meine Trauer und über Selbsthass und sowas. Also so sollte kein Kind fühlen. Und dann überleg mal von 11 oder 12 bis 18, wie viele Jahre man das mit sich selber irgendwie herumträgt. So.
Ja.
Und ich bin dann früh ausgezogen von zu Hause mit 17 schon und bin noch zur Schule gegangen zu der Zeit und ich glaube, das war dann einfach alles zu viel. Also schon irgendwie auf eigenen Beinen stehen müssen, zur Schule gehen, das Abitur kam irgendwie näher und gleichzeitig wurden meine Gefühle immer extremer und immer stärker. Und irgendwann konnte ich nicht mehr eine Woche am Stück zur Schule gehen und irgendwann konnte ich nicht mehr einen ganzen Tag zur Schule gehen und dann...
Irgendwann nicht mehr aufstehen, ne?
Und irgendwann gar nicht mehr aufstehen, ja. Und dann war irgendwie klar, okay, hier geht gar nichts mehr.
Ich fand krass, dass du auch in der Zeit, als es dir gar nicht so gut ging, dass du dann aber ausgezogen bist. Also denkt man, es geht dann besser?
Ja, ja, also da habe ich mich ganz doll selber belogen auch. Also ich habe mir damals eingeredet, als Kind des Internets, was ja Zugriff hatte auf die Wahrheiten und Unwahrheiten des Internets quasi, dass meine Depression ortsgebunden ist und ich dachte, dass ich aus dem kleinen 3000 Einwohner-Dorf irgendwie raus muss, zumindest in die nächste Kleinstadt, wo ich zur Schule gegangen bin, weil ich mich so eingeengt und eingesperrter gefühlt habe und ich weiß bis heute noch nicht so richtig, warum meine Eltern das so mitgemacht haben, dieses mich ausziehen lassen, aber ich glaube, ich habe bei meinem Papa gelebt und dem war, glaube ich, schon klar, dass wenn der das nicht zulässt, dass ich dann einfach irgendwie anders weggehen werde. Ja. Weil, also ich habe da auch so von Regeln und Strukturen habe ich nicht so viel gehalten, auch sehr krankheitstypisch.
Und deine Eltern haben auch gar nicht so richtig viel mitbekommen eigentlich davon, wie schlecht es dir eigentlich geht, ne?
Die haben wirklich nicht so viel mitbekommen. Die waren, also wir hatten auch schwere andere familiäre Krisen in meiner Jugend und die waren sehr viel damit beschäftigt und gleichzeitig habe ich natürlich auch probiert, es nicht zu zeigen. Also ich war auch nicht das Kind, was man typischerweise als gefährdet oder psychisch krank oder so verstanden hätte, weil ich hatte immer gute Freundinnen, auch langjährige Freundschaften. Ich war also nicht sozial isoliert und ich war sehr gut in der Schule. Zumindest habe ich immer nur die guten Noten gezeigt. Und das sind ja so die Faktoren, wo man normalerweise sonst hinguckt irgendwie. Und das war bei mir nicht so gegeben. Also ich habe immer so getan, als wäre alles in Ordnung. Ja, warum auch immer.
Du hast gerade erwähnt, eben als Zwölfjährige hast du ja auch schon Gedichte geschrieben. Hast also auch, gut, heute bist du Autorin und Journalistin, aber auch damals hast du schon den Drang gehabt, sogar ein bisschen künstlerisch auf jeden Fall zu schreiben, das auf jeden Fall zu Papier zu bringen. Ich halte es nicht mehr aus. Zur Klinge greifen. Meine Chance. Ich hasse es. Es tut so weh. Ich spüre die Schmerzen. Ich fühle mich lebendig. Doch irgendwann endet dieser Schmerz und dann muss ich es wieder tun. Mich wieder spüren. Mein Herz, meine Seele. Um zu fühlen, dass ich immer noch lebe.
Als Zwölfjährige, ne?
Das ist so krass.
Ja.
Als Zwölfjährige.
Ja.
Ja?
Ja.
Wussten Freundinnen denn von dir, was in dir drin los ist?
Nicht so richtig.
Auch nicht.
Also ich muss sagen, was ja auch sehr typisch ist, dass ich mir schon einen Kreis gebaut habe, auch mit anderen Jugendlichen, die auch Probleme hatten, sage ich mal. Also die auch psychisch angeschlagen waren oder aus Familien kamen, wo es irgendwie Schwierigkeiten gab. Also die auch nicht so diese Bilderbuchkindheit hatten, so wie es bei mir eben auch war. Meine Freundinnen haben aber alle immer sehr viel offener darüber geredet, was bei ihnen los ist. Und ich habe oft eher so eine zuhörende Rolle eingenommen und eine verständnisvolle Rolle. Aber meine Sachen habe ich immer nur ganz oberflächlich so abgegeben, sage ich mal, an andere. Also es wussten schon alle, bei mir ist irgendwas los, aber eigentlich niemand, wie tiefgehend es so war. Es durfte halt nur mein Tagebuch wissen irgendwie, ja.
Das hast du auch heute noch.
Das habe ich auch heute noch. Jetzt habe ich ja das irgendwie ganz schön öffentlich gemacht, weil ich ja quasi alle meine Gedanken jetzt in so ein Buch gepackt habe. Ja, also Schreiben war, glaube ich, damals schon so ein Ventil. Also ich habe meinem Tagebuch damals auch immer so Namen gegeben und so. Also
okay, wie zum Beispiel?
Also ich weiß noch, ich hatte eins, das hieß Violet. Okay. Oh, die anderen weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe sie dann wirklich auch so angesprochen, dieses Tagebuch quasi. Ne? So liebe Violet, so und so und so. Irgendwie, weil es wäre das so meine einzige Freundin, die das irgendwie verstehen kann. Obwohl ich Freundinnen gehabt hätte, die es hätten verstehen können, aber auch da wollte ich irgendwie immer die Starke sein.
Weil du das Gefühl hattest, du musst stark sein oder weil es sich auch irgendwie gut anfühlte, stark zu sein?
Ich glaube, weil es schon auch ein Teil von mir ist irgendwie. Also das ist halt diese krasse Ambivalenz, in der ich gelebt habe, dass ich auf der einen Seite schon sehr selbstsicher war. Also ich wusste eigentlich immer, was ich so konnte. Irgendwie und ich wusste, dass ich irgendwie ganz gut reden kann und so und dass ich für andere da sein kann. Und auf der anderen Seite war es vielleicht auch, dass ich dadurch versucht habe, mir eine Stabilität zu geben, die mir vielleicht gefehlt hat innerhalb der Familie. Dass ich irgendwie dachte, okay, mein vielleicht fühlt sich mein Elternhaus nicht so stabil an, dann muss ich jetzt halt stark sein.
Ja. Etwas, was eigentlich letztendlich ganz schwer wegzuatmen ist, oder? Wenn das Elternhaus nicht funktioniert, wenn zwischen Mutter und Vater irgendwie nicht alles in Ordnung ist, man sich dann ja wahrscheinlich hingezogen fühlt zu der einen Person, zu der anderen, man steht immer so dazwischen, man muss beiden gerecht werden. Ist das so die Art von Druck, die auch du empfunden hast?
Nicht ganz so. Also das ist ja, ich bin auch Trennungskind, das ist ja sehr typisch Trennungskind. Ich hatte immer den glücklichen Umstand, dass meine Eltern ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Meine Eltern sind noch heute beste Freunde.
Das ist echt auch krass.
Was ganz, ganz toll ist, aber ich liebe meine Eltern über alles und ich habe nie gezweifelt, dass sie das auch tun. Also das war nie so, dass da mutwillig irgendwas nicht gut gelaufen ist, aber meine Mama war dann alleinerziehend mit uns. Also ich habe noch einen älteren Bruder, musste sehr, sehr viel arbeiten, damit es finanziell irgendwie läuft. Also hatte immer mehrere Jobs, sie war sehr jung und hatte gleichzeitig psychisch auch zu kämpfen. Also meine Mutter hatte, als ich klein war, eine starke Angststörung, selber auch eine Borderline-Diagnose.
Das wusstest du auch als Zwölfjährige?
Dass ich wusste, dass bei ihr Sachen los sind, weil ich wusste, wie sie groß geworden ist. Und da ist viel passiert, sage ich mal. Ich erinnere mich an sehr wenig aus meiner Kindheit, muss ich sagen. Das ist ja häufig so, wenn Trauma eine Rolle spielt zum Beispiel. Ich weiß aber viel aus meinen Tagebüchern. Und ich weiß aus meinen Tagebüchern, dass bei ihr Sachen los sind. Es hat mich wahrscheinlich noch deutlicher geprägt, als es mir heute klar ist, denke ich.
Ja.
Ja, also meine Mutter konnte phasenweise, als ich klein war, das Haus kaum verlassen, zum Beispiel.
Ja, klar.
Ja.
Eltern fragen sich ja ganz oft, wenn es dem Kind nicht gut geht oder wenn das Kind sogar krank ist, psychisch erkrankt.
Ja.
Was ist mein Anteil?
Ja.
Gebe ich das weiter? Das ist eigentlich so der erste Gedanke.
Ja.
Hatte deine Mutter den auch?
Ja, also den hat die auch heute noch.
Ja, heute im Nachhinein ist ja auch alles klar.
Ja, ja.
Aber hatte sie damals eine Befürchtung, sie könnte etwas weitergegeben haben?
Das weiß ich nicht so genau, weil ich ja damals auch nicht so richtig was gezeigt habe. Ne? Yeah. Also ich habe es ja damals irgendwie versteckt. Also im Nachhinein gab es da auf jeden Fall Signale, sag ich mal. Also ich bin zum Beispiel ich war sehr, sehr gut in der Schule immer, also auch in der Grundschule schon, aber wenn man sich so meine Zeugnisse anguckt, das sind ja so Schriftzeugnisse, ne? In der Grundschule kriegst du ja keine Noten, sondern schreibt die Lehrerin oder der Lehrer so einen Text.
Ja.
Und da merkt man schon, dass in der Zeit, als es bei uns in der Familie auch schwieriger wurde, dass die Texte sich ein bisschen verändert haben. So, also.
Was stand da zum Beispiel?
Na, dass ich ruhiger geworden bin zum Beispiel, dass ich mich nicht so viel beteilige und sowas, also. Mhm. Da gab es so erste Signale und dann in der weiterführenden Schule war es auch so, ich wurde aufs Gymnasium geschickt und ich war der erste Jahrgang, ich bin Jahrgang 97 und ich war der erste Jahrgang in Schleswig-Holstein, wo ich groß geworden bin, in der es diesen Shift gab von G8, G9 im Abitur, also 12 oder 13 Jahre Abitur und ich bin dann auf ein Gymnasium gekommen, ursprünglich was 12 Jahre zum Abitur hatte und da bin ich nicht zurechtgekommen. Und das war auf jeden Fall was ein psychisches Thema, dass ich nicht zurechtgekommen bin, weil ich nicht so dieses stabile Zuhause hatte. Aber es wurde halt klar von der Schule, auch bei allen Kindern, und es waren zufällig alle Kinder, die aus nicht so funktionalen Haushalten kamen, die dann da runtergegangen sind. Es wurde immer auf dieses neue Schulsystem geschoben, zum Beispiel. Oh. Und das wäre zum Beispiel ein großes Warnsignal gewesen, wo man hätte sehen können, okay, da ist vielleicht was mit dem Kind. Also es ist eigentlich gerade nicht so logisch, dass sie plötzlich mit gar nichts mehr zurechtkommt in der Schule. Aber dann wurde ich eben auf eine Gesamtschule geschickt, da war ich relativ unterfordert, da gab es nur noch Einsen, da hat sich dann halt keiner Sorgen mehr drum gemacht.
Ja. Ja. Es ist auch wirklich nicht so schwarz-weiß, es ist auch wirklich nicht so zu erkennen.
Es ist
gibt
komplex.
So viele Gründe einfach auch dafür. Und hey, sie ist Teenagerin, jetzt hat sie irgendwelche für Jungs oder Mädchen oder was auch immer im Kopf. Es ist auch nicht so eindeutig, dass man irgendjemandem irgendwelche Vorwürfe machen kann.
Absolut, also das will ich auch gar nicht machen. Im Nachhinein ist immer einfach zu sagen, da gab es Anzeichen, da gab es Anzeichen. Und ich glaube, die ziehen sich auch durch meine Biografie damals, dass es immer wieder diese Anzeichen gab. Aber ich meine, also ich verstehe heute erst als Erwachsene, wo meine ersten Freunde Kinder haben und so, was das bedeutet, eine alleinerziehende Mutter zu sein, zum Beispiel. Also die hat phasenweise drei Jobs gehabt, meine Mutter, um uns irgendwie so gut über die Runden zu bringen, wie sie wollte. Also wo soll man seine Augen überall haben? Ich verstehe das schon.
Wenn wir von den Anzeichen sprechen, hast du auch geschrieben, Menschen mit einer Borderline-Störung sollen bis zu 9-mal stärker ihre Gefühle wahrnehmen können.
Ja.
Weißt du eigentlich heute, wo es dir einfach so viel besser geht, wie es eigentlich ist, regulär zu empfinden?
Nee, glaub nicht. Also, das ist natürlich tricky, weil ich kann ja nicht jetzt einmal in dich reinschlüpfen und gucken, wie sich irgendwas für dich anfühlt. Weiß ich ja nicht. Deswegen ist das ja auch so schwer zu verstehen, wenn man damit kämpft, weil
Aber wenn du mal die gleiche Situation betrachtest, eine, wie sie vielleicht vor 10 Jahren sich ergeben hat und wie du sie dann heute erlebst, kannst du nicht da vielleicht eventuell sogar ein bisschen vergleichen, wie du das früher empfunden hast und wie du das heute empfindest?
Absolut. Also ich habe das tatsächlich mit diesem Handy vorhin gedacht. Also, dass ich vor 10 Jahren, wenn mir das so passiert wäre, dann wäre ich nicht zu unserem Termin gekommen, weil ich wäre in dieser U-Bahn-Station geblieben und ich wäre da wahrscheinlich zusammengebrochen und hätte die ganze Zeit geweint. So. Und wahrscheinlich wäre ich irgendwann nach Hause gefahren und hätte mich verkrochen und wäre gar nicht mehr rausgegangen. Und ich muss heute Nachmittag für die Arbeit noch in eine andere Stadt fahren. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Ich wäre hierher nicht gekommen. Ich hätte wahrscheinlich dann die E-Mails der Agentur, die sich darum kümmert, dass ich mit dir einen Termin habe, hätte ich wahrscheinlich ignoriert. Also da hätte sich ein riesiger Rattenschwanz nachgezogen. Und dann hätte ich mich wie die größte Versagerin der Welt gefühlt, was dazu geführt hätte, dass ich gedacht hätte, ich bin es eigentlich gar nicht wert, dass ich auf der Welt sein darf. Und das klingt jetzt extrem, aber das ist genau das, was mir passiert wäre. Ja. Und heute saß ich da und ich habe gemerkt, okay, da schnürt sich schon ein bisschen was zu bei mir, das stresst mich gerade ganz doll und irgendwie, ich könnte jetzt auch heulen. Und dann weiß ich aber, okay, ich kann jetzt aber eine Entscheidung treffen. Ja. Ich kann jetzt eine Entscheidung treffen und ich mache es wie früher. Oder ich übernehme jetzt Verantwortung für mich und für mein Berufsleben und dafür, dass hier Menschen sitzen, die sich die Zeit genommen haben, dafür, dass ich irgendwie hierher komme. Und dann komme ich erstmal zur Ruhe und dann mache ich ein paar Atemübungen und dann mache ich mir einen Plan. So. Und das bedeutet nicht, dass ich kein starkes Gefühl hatte, weil das starke Gefühl hatte ich trotzdem im ersten Moment. Aber ich habe es geschafft, dass es nicht noch stärker wird durch meine Reaktion. Ja. Ist das nachvollziehbar?
Das ist mega nachvollziehbar. Und als ich dann hier ankam und du warst schon da, warst du aber wirklich entspannt und konntest das Ganze auch mit einem Lächeln schon betrachten. Wann hast du zum ersten Mal so gemerkt oder wo, in welcher Situation hast du denn gemerkt, dass du möglicherweise Dinge stärker fühlst als andere?
Ja, also ich glaube, ganz, ganz deutlich habe ich es gemerkt, als ich so die ersten Male als Jugendliche in Beziehungen gegangen bin. Ich hatte mit 17 zum Beispiel, das war so meine erste längere Beziehung, also das war so 10 Monate als Teenager, total lang natürlich. Und da war es zum Beispiel so, dass ich eine wahnsinnig starke Eifersucht empfunden habe und eine wahnsinnig starke Selbstablehnung, noch viel bewusster als früher. Also es ist ja als Jugendliche, ich war 17, irgendwie Pubertät und so, ist irgendwie klar, man weiß nicht so richtig irgendwie, wohin mit sich oder wer man ist oder man ist unsicher. Irgendwie alles ist irgendwie auch blöd und ein bisschen peinlich und so und irgendwie doof, man hat schnell Gefühlsausbrüche. Bei mir hat das aber eine große Radikalität angenommen, also ein sehr starkes Extrem. Ich bin so unsicher geworden, dass ich zum Beispiel in dieser Zeit kaum noch auf die Straße gehen konnte, weil ich es nicht ausgehalten habe, dass ich Frauen sehe, mit denen ich mich vergleichen könnte. Mhm. Ich konnte keine Filme mehr gucken, weil ich es nicht ausgehalten habe, dass die im Fernsehen alle vermeintlich schöner sind als ich. Ich konnte nicht mehr auf die Straße gehen. Ich habe es eigentlich kaum ertragen, wenn mein Partner damals mit irgendwem irgendwie Kontakt hatte, den ich besser bewertet habe als mich. Und ich habe jede, weil es waren Frauen, besser bewertet als mich. Da habe ich gemerkt, okay, ich kenne das auch von Freundinnen, dass die vielleicht unsicher sind, auch in so Beziehungen oder eifersüchtig oder sich vergleichen. Aber ich kenne das nicht in dem Maße, dass die sagen, ich kann kein Fernsehen mehr gucken, dass die sagen, ich kann nicht mehr vor die Tür gehen.
Und du hattest einen Freund damals.
Das war ein Freund
damals. Das war also noch nicht diese krasse Zeit mit Maya, die dann später kam, wo ja auch diese Eifersucht quasi auch die Beziehung zerstört hat, mehr oder weniger. Ja. Okay, hat er es gemerkt? Also hast du ihn da teilhaben lassen an deinen Gedanken?
Ich glaube schon. Also er hat das ja logisch gemerkt, weil ich meine, was macht man irgendwie, wenn man dann zusammen zu Hause irgendwie in Ruhe chillt? Man guckt halt einen Film oder so. Es ging halt nicht irgendwie.
Stimmt. Netflix und Chill ging nicht.
Netflix und Chill ging nicht. Ich glaube, ich habe damals dann irgendwie aber versucht, da so ein bisschen so, ach, lass doch lieber irgendwie das und das machen oder so. Also oder wenn wir irgendwie draußen waren, versucht, den Blick wegzulenken oder so von irgendwas. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht richtig in meine Gefühlswelt reingeholt. Da durfte noch keiner rein.
Und irgendwelche Vermeidungsstrategien funktionieren ja immer ganz unauffällig, ne?
Ja, ja. Also das ist natürlich ein extremer Stress, den man sich selber zufügt.
Ja.
Aber ja.
Zu Symptomen, typischen Symptomen, gehört ja auch eine unglaubliche Impulsivität.
Ja.
Auch die hast du gezeigt damals? Denn es muss ja nicht jedes Symptom auf jeden Patienten mit Borderline zutreffen. Ja. Aber das ist auch eine sehr typische Sache, die oft vertreten ist.
Genau, es ist eins der Diagnosekriterien für Borderline. Es gibt 9 Diagnosekriterien, von denen müssen 5 erfüllt sein, um eine Diagnose zu stellen. Die können sich aber verändern im Laufe des Lebens. Also ich habe im Laufe des Lebens auf jeden Fall alle mal erfüllt. Ja, eine Impulsivität hatte ich auch. Also in vielen Bereichen, würde ich sagen.
Wie hat die sich geäußert? Denn wir reden hier von nichts, was man schnell mal so hinnehmen kann. Weißt du, ach ja, er ist ein bisschen impulsiv, sie ist ein bisschen impulsiv. Ja. Das ist ja richtig schwerwiegend dann schon.
Ja, also im Sinne von Gefühlsausbrüchen hat die sich geäußert, glaube ich. Also wahnsinnig schnell Zusammenbrüche. Das Klischee ist ja immer so, irgendwie Sachen durch die Gegend schmeißen und so. Sowas habe ich nie gemacht. Ich sage euch, ich bin eine Heul-Borderlinerin, keine Schrei-Borderlinerin irgendwie. Also in Zusammenbrüchen hat es sich geäußert. Das hat sich aber auch geäußert in, als ich damals mit der Schule aufgehört habe, habe ich mir aus dem Nichts, ich habe mir die Haare abrasiert, alle. Das ist was, wo ich hatte lange Haare, die habe ich mir auf einen Schlag abrasiert.
In der Schulzeit?
Als ich quasi die Schule abgebrochen habe, sofort danach.
In der Klinik erst aber?
Nee, noch vorher.
Also das kam später nämlich auch, da hast du dir auch die Haare abrasiert. Aber vorher auch schon mal.
Achso, nein, das war das gleiche Mal. Okay. Aber das war jetzt keine schlimme Impulsivität, das ist natürlich eine total impulsive Handlung.
Definitiv.
Ohne vorher drüber nachzudenken, sich einfach mal die Haare abzurasieren. Da waren aber auch impulsive Handlungen wie Ladendiebstahl und sowas, ne? Also es geht schon auch, also in kleinere Straftatbestände irgendwie, sage ich mal, ja.
Weil man auch was fühlen möchte, oder?
Ja, weil,
oder
also das ist, glaube ich, diese Suche nach dem Kick irgendwie.
Ja.
Und aber auch der, also dieser dringliche, nicht Wunsch, aber Drang nach Extremität. Also nach irgendwas, was extrem ist. Alles musste extrem sein.
Ja.
Also Impulsivität auf jeden Fall später auch so im Konsumverhalten mit Alkohol oder sowas gab es bei mir auch.
Es gibt ja so diverse Entstehungsmechanismen. Mhm. Du hast ja auch diese 9 Punkte. Und davon sind wirklich viele auch in deiner Biografie zu finden gewesen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass es einfach vererbt werden kann. Also es ist auch in der DNA, haben wir auch schon angedeutet.
Ja.
Was gehört noch dazu?
Also es ist nicht 100% geklärt, wie Borderline entsteht. Also Psychologie ist ja eine sehr neue Wissenschaft. Und wir wissen noch wenig. Man geht davon aus, dass es einen vererbbaren Anteil gibt. Also es wird nicht zu 100% vererbt, aber es wird eine gewisse extreme Sensibilität vererbt.
Ja.
Das bedeutet, dass ein Kind, was eine Borderline-Störung entwickeln wird, meistens schon besonders sensibel auf die Welt kommt. Und das ist was vererbt wird. Häufig gibt es auch psychische Vorerkrankungen in der Familiengeschichte. Der zweite Teil, der dazukommen muss, damit die Störung entsteht, nach aktuellem Wissensstand, sind sogenannte invalidierende Beziehungserfahrungen. Das bedeutet, dass Bezugspersonen diesem sensiblen Kind nicht ganz gerecht werden können. Das bedeutet, dass sie vielleicht vernachlässigt werden, dass sie einen frühen Verlust von einer engen Bezugsperson hatten, eine Trennung, Familien, also ein Elternteil geht weg irgendwie, man fühlt sich alleine gelassen. Oder auch.
Und es wird eben nicht verarbeitet.
Genau, und es wird nicht verarbeitet. Und typisch eben auch solche Aussagen, die Kinder oft hören, die wirklich krank machen können, sind sowas wie, stell dich mal nicht so an, ist doch gar nichts passiert. Also das sind Sachen, die gehen schnell über die Lippen, so auch im Stress. Aber es kann eben besonders sensible Kinder, die fühlen sich dann falsch. Das sind so die zwei Punkte, bei denen man sich sicher ist. Und was überdurchschnittlich häufig auch auftaucht, ist Trauma. Dabei kein Trauma, was, sag ich mal, ein schlimmer Tag, Todesangst, ne, also so das eine große Trauma, sondern meistens ein Trauma, was über einen langen Zeitraum entsteht, also systematische Vernachlässigung oder Gewalt und überdurchschnittlich häufig auch sexualisierte Gewalt.
Hast du aber nicht erlebt in dem Fall, obwohl es war auch Gewalt.
Es war auch Gewalt ein Thema bei mir. Ja.
Okay.
Genau. Aber ich habe nicht ausführlich drüber geschrieben.
Ja.
Einfach um auch meine persönliche Privatsphäre zu schützen.
Ja.
Und meine Psyche.
Ja. Du weißt bei dir zumindest, wo es herkommt und wie es entstanden ist.
Absolut.
Was oft natürlich vielleicht auch hilft, wenn man es dann bearbeiten möchte, oder? Wenn
Total.
Man das gar nicht erst groß rausfinden muss.
Ja.
Dir ging es wirklich sehr schlecht. Du hast alles Mögliche durchgemacht, natürlich Selbstverletzung auch was auch oft vorkommt.
Ja.
Bulimie-Phasen.
Ja.
Und ich fand es aber ganz erstaunlich, du selber bist. Nach einer solchen Bulimiephase, du selber bist zu einer Beratungsstelle gegangen.
Ja.
Nee, aber diese Kraft alleine, ich brauche Hilfe und ich hole mir Hilfe. Wenn wir mal heute bedenken, Menschen mit Depressionen, wie schwer die sich tun, in eine Klinik zu gehen.
Ja.
Die wissen, es geht ihnen schlecht und sie hören aus dem ganzen Umfeld, danach würde es dir so viel besser gehen. Glaub uns. Aber man muss es ja selber wollen, wenn man in eine Klinik geht. Ja. Und es ist für sie eine solche Hürde, in eine Klinik zu gehen, aufgrund, ich weiß nicht, des Images, weil sie sich nicht gestehen wollen, dass es ihnen wirklich schlecht geht, obwohl sie es ja eigentlich so wissen. Und du hast es aber geschafft, selbst dahin zu gehen.
Ja, ich glaube, das ist verschiedenen Faktoren geschuldet.
Ja.
Erstmal, glaube ich, meiner Sozialisierung auch im Internet irgendwie. Also als, glaube ich, irgendwie Mensch der Generation Z, wo ich noch knapp irgendwie reingehöre, haben alle traurigen Kinder im Internet, wir haben alle gechattet den ganzen Tag irgendwie. Dementsprechend war das Tabu, glaube ich, kleiner auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, dass, also ich sage immer, dass jeder Mensch, der mit Borderline am Leben ist, wirklich einfach eine Kämpferpersönlichkeit hat, weil das sonst gar nicht möglich ist. Also es ist eine tödliche Krankheit, viele Menschen sterben. Und wer lebt, der hat irgendwo einen richtig krassen Lebenswillen. Und das war bei mir, glaube ich, auch so. Also ich habe auch meine Zeit gebraucht. Ne? Ich hätte auch mit 12 zu meiner Mama gehen können und sagen können, irgendwie Mama, irgendwie geht's mir nicht so gut. Ich habe dann auch erst mit 16 geschafft, zu einer Beratungsstelle zu gehen. Aber diese Essstörung hatte mich sehr krass im Griff. Also Bulimie ist sehr, sehr typisch bei Borderline. Und ist auch einfach eine sehr schlimme Krankheit.
Und du hast es versucht auszugleichen durch wirklich heavy Party leben.
Ja.
Alkohol, ja. Eventuell ein paar harmlose Drogen oder so weiter noch.
Ja, nur Gras. Andere Sachen habe ich nie angefasst. Aus Gründen der, also zu viel, zu früh gesehen, ja.
Borderline heißt, es fällt einem sehr schwer, Emotionen, Gefühle zu regulieren.
Ja.
Was ist da so ein typisches Beispiel? Ich versuche nur, dass wir alle so ein bisschen begreifen, welche Ausmaße das annimmt. Ja? Was ist denn eigentlich so schlimm dran? Manches klingt, ja okay, sie hat Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu regulieren. Ja. Aber das ist ja fast schon tödlich im Extremfall.
Absolut.
Was sind da Beispiele?
Also mir würde ein Beispiel einfallen, was ich in der Therapie mal hatte. Ich war in der Klinik und ich saß meiner Therapeutin gegenüber und sie hat gesagt, worüber möchten Sie heute sprechen? Und ich hatte kein Thema. Ich wusste nicht, worüber ich sprechen will. Und dann hat sie gesagt, irgendwie ist es wichtig, dass Sie sich einbringen. Keine Ahnung, Sie müssen doch mir jetzt sagen, worüber Sie sprechen wollen. Mhm. Und mir ist nichts eingefallen, worüber ich sprechen sollte. Weil ich irgendwie dachte so, ja, keine Ahnung, ist halt alles so viel in meinem Kopf. Mhm. Und daraufhin, weil sie das irritiert hat und sie hat mich komisch angeschaut und also, aber Sie müssen doch ein Thema haben. Daraufhin habe ich mich so falsch gefühlt, was ich hätte thematisieren können in dem Moment. Daraufhin habe ich mich einfach so falsch gefühlt und so sinnlos und wertlos und irgendwie so dumm, weil mir nichts eingefallen ist, dass ich nicht da irgendwie saß und dachte so, boah, das tut gerade ein bisschen weh, sondern ich bin rausgestürmt aus diesem Therapiegespräch, ich erinnere mich bildlich, diesen großen Flur in dieser Klinik, habe mich in eine Ecke gesetzt, bin da zusammengebrochen und habe überlegt, wie ich sterben kann. Diese kleine Situation von, wie kann es sein, dass Sie kein Thema haben, hat bei mir ausgelöst, ich bin so dumm, es ist gar nicht irgendwie wertvoll genug, um zu leben. Und das ist, also ich habe jahrelang keine normale Trauer oder Unsicherheit empfunden, sondern immer pure Verzweiflung sofort. Gesunde Menschen könnten das regulieren in dem Moment. Vielleicht würde das sogar gar nichts mit denen machen. Vielleicht würde es ein bisschen was machen. Oder man sagt, boah, irgendwie setzen sie mich gerade ein bisschen unter Druck. Oder ich weiß es irgendwie nicht, bei mir ist viel los. Das greift mich gerade ein bisschen an und ich bin eben rausgestürmt und wollte nicht mehr leben.
Weil man selber gar kein Gespür dafür hat, welche Intensität, welches Gefühl ist angemessen.
Genau, ja, das muss man lernen.
Was wir natürlich wir haben. Wir wissen, wann uns etwas unangenehm ist, wann nicht und so. Ja. Das fehlt da aber völlig bei Borderline.
Das fehlt, ja. Das ist tatsächlich was man erlernen muss.
Ja.
Also wann ist welches Gefühl in welcher Intensität angemessen?
Wie erlernt man jetzt diesen Aspekt zum Beispiel der Therapie? Es ist ja so einer, sag ich mal, von 5 wichtigen Punkten, die Teil deiner großen Therapie waren, dieser Umgang mit Gefühlen.
Ja.
Und wie lerne ich das? Mit welchen Übungen oder Erfahrungen?
Ja, also das ist ziemlich schulisch, kann man sich so vorstellen. Also ich habe sowas wirklich mit Arbeitszetteln gelernt. Also nachdem ich so eine extreme Situation hatte, wie die zum Beispiel in der Therapie, da habe ich so einen Arbeitszettel vor mir, der für sowas entworfen wurde, wo ich dann die Situation beschreibe, wo ich dann beschreibe, wie habe ich reagiert. Mhm. Das macht man alles, wenn man wieder ruhig ist, wenn man aus der Emotion raus ist, guckt man sich das im Nachhinein an und sagt, und überlegt ganz rational, welches Gefühl wäre angemessen gewesen, welches Gefühl hatte ich, hatte ich vielleicht vorher auch schon ein Gefühl, habe ich Stress gefühlt? Nein, Stress ist kein Gefühl, Stress ist ein Zustand.
Okay.
Hinter Stress steckt zum Beispiel das Gefühl der Angst. Das sind so Sachen, die man wirklich dann alle aufschreibt.
Mhm.
Und dann quasi rational merkt man dann ja meistens, okay, was wäre eine reguläre Reaktion gewesen darauf? Und dann schreibst du das auf und dann machst du dir einen Plan, okay, was sind Dinge, die ich machen kann, Mechanismen, die ich bedienen kann, damit es das nächste Mal nicht in dieses Gefühlsextrem geht. Also was sind zum Beispiel Anzeichen? Zum Beispiel schnürt sich mein Hals zu. Oh, das ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass es gleich ganz extrem wird.
Ja.
Und sobald ich den ersten körperlichen Impuls im Hals merke, ist vielleicht Zeit, um aus der Situation langsam und ruhig rauszugehen. Erstmal okay. frische Luft zu schnappen. Sowas. Mhm. So lernt man das. Das ist sehr mühevoll.
Naja, dann hast du deinen Werkzeugkoffer, den du nach und nach füllst einfach mit diversen Skills.
Ja.
Stresszustände minimieren.
Mhm.
Wie funktioniert das im Extremfall? Ihr redet ja auch von Hochstress.
Ja.
Beschreib uns ganz kurz noch einmal, denn das ist so ein Begriff.
Ja.
Was ist Hochstress?
Hochstress ist ein maximaler Anspannungszustand, den gesunde Menschen eigentlich nicht fühlen. Das ist quasi eine exklusive Borderline-Empfindung, dass man in so eine hohe, Hochanspannung wird es auch genannt, oder eben Hochstress, dass die Anspannung so groß wird, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, regulär zu reagieren. Das ist am ehesten vergleichbar mit einer Panikattacke.
Kann man keinen klaren Gedanken schaffen. Dazu brauchst du Strategien, wie
dazu
du damit umgehst.
Strategien.
Hochstress.
Ja.
Ist es heute noch ab und zu mal ein Thema oder liegt das wirklich Jahre zurück?
Das ist noch ein Thema, aber eher vielleicht so einmal im Jahr oder so. Also früher.
Wann war es das letzte Mal bei dir?
Das letzte Mal im Hochstress war ich, glaube ich, vor so 15 Monaten. Da habe ich, weiß ich, eine Situation. Ich war aber erst vor 2 Wochen kurz vorm Hochstress.
Okay.
Zum Beispiel.
Okay, wir wollen beides wissen.
Ja.
Erstmal das vor 15 Jahren. Vor 15 Monaten.
Ja, die Schwierigkeit dabei ist, dass man sich danach immer sehr schlecht daran erinnert, weil es eben so ein Extremzustand ist. Deswegen weiß ich diese Situation gar nicht mehr so genau, was da war. Aber was man prinzipiell sagen kann, ist der Hochstress. Das ist eigentlich die Situation, warum Borderline so einen schlechten Ruf hat. Weil das der Zustand ist, in dem die betroffene Person oder auch ich, in der man dann versucht, quasi möglichst schnell einfach wieder rauszukommen aus dieser Situation, die sich total lebensbedrohlich anfühlt. Was häufig der Moment ist, wo Menschen sich zum Beispiel schneiden oder sich selbst verletzen. Was ich auch sehr, sehr gut kenne. Und tatsächlich war es vor 15 Monaten auch so, dass ich da einen Rückfall hatte. Wo ich nicht rausgekommen bin. Ja.
Und was war vor 2 Wochen? Was war da?
Vor 2 Wochen hatte ich einen Streit beim Partner. Und er hat etwas gesagt, was mich sehr getroffen hat, was mich getriggert hat, wenn man das so sagen möchte. Und da habe ich eben genau das gemerkt. Mein Hals hat sich zugeschnürt.
Ja.
Und wenn ich in der Situation geblieben wäre, da wäre ich vielleicht in den Hochstress gekommen. Wo ich ihm wahrscheinlich dann auch keine netten Antworten mehr gegeben hätte, sondern super sauer gewesen wäre. Vielleicht hätte ich impulsiv gesagt, so nee, dann lassen wir es jetzt komplett. Oder gesagt, keine Ahnung, verstehst mich sowieso. Also ne, alles, was man dann irgendwie sagt, was nicht nett ist, um eben am schnellsten so Impulsivität hilft dann in der ersten Sekunde, um sich wieder runter zu regulieren irgendwie. Frust ablassen, in Anführungsstrichen.
Aber auf extreme Art und Weise.
Auf extreme Art.
Man möchte extrem werden dann noch.
Genau, extrem. Ja, ja. Also da gibt's dann nicht irgendwie, jetzt lass mich mal 10 Minuten in Ruhe, sondern da ist dann sofort, ja, kannst direkt abhauen. So, brauche ich dich auch nicht mehr in meinem Leben.
Ja.
Also das sind dann eher so diese Sachen. Das ist auch der Zustand, wo auch Gewalt passieren kann. Ist aber auch nicht jetzt bei den meisten so oder so, aber es kann eben auch passieren. Oder eben noch viel gängiger ist das selbstschädigende Verhalten in dem Moment. Also sich selbst weh zu tun, ist noch viel häufiger.
Genau, also Kopf gegen die Wand hauen oder mit den Fäusten einfach gegen die Wand hauen.
Ja, genau. Oder
sich
schneiden oder sich übergeben oder ne, also den eigenen Körper verletzen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gemerkt, okay, mein Hals schnürt sich zu. Ich konnte nichts mehr sagen, weil ich schon so fast hyperventiliert bin. Mein Partner quasi, ich habe so die Hand einmal ausgestreckt, damit er so quasi kurz Pause
so
irgendwie.
Dieses Stoppsignal.
Genau, so Stoppsignal.
Ja.
Und dann bin ich in die Küche gegangen und dann wusste ich, okay, ich brauche jetzt möglichst starke Reize, um mich auf gesunde Art und Weise runter zu regulieren. Das kann sowas sein wie eiskalt zu duschen, kaltes Wasser in den Nacken, auf eine Chilischote beißen.
Ja.
Bei mir war das Erste, was ich hatte so eine Magnesium-Brausetablette, weißt du, die man so in Wasser gibt.
Ja.
Und die habe ich mir dann so in den Mund gelegt und das ist halt total eklig. Und die ersten 2 Minuten bin ich aber noch so unter Strom, ich merke gar nicht, dass das eklig ist.
Mhm.
Und irgendwann fange ich an zu merken, dass das eklig ist. Und dann weiß ich, okay, mein Körper kommt gerade wieder in einen Normalzustand.
Und ins Hier und Jetzt.
Und ins Hier und Jetzt.
Plötzlich spüre ich mich auch
genau.
wieder.
Genau, und dann geht es eben darum, sich langsam runter zu regulieren. Und mein Partner, der eben diese Zustände auch kennt, ist dann auch nicht so, dass er dann irgendwie im Wohnzimmer sitzt und sagt, ja komm, was übertreibst du jetzt so, sondern der hat dann auch den Streit quasi kurz beiseite gelegt, ist zu mir gekommen, hat gesagt, was brauchst du? Brauchst du eine Umarmung? Hab ich in den Arm genommen. Und so ist es quasi, dass man würde anfangen erst mit dieser Tablette und dann hört man aber nicht auf, sondern dann sucht man quasi immer weitere Reize. Also ich bin dann ans Fenster gegangen, hab irgendwie die kalte Luft, es war abends, in mein Gesicht einmal wehen lassen, so, bis ich langsam wieder in meinem Normalzustand war. Und das ist der gesunde Weg, den man in der Therapie lernt.
Und es hat bei dir aber so gut funktioniert, du hast das so verinnerlicht und auch, auch gelernt, dass du dazu in der Lage bist, diese Skills auch anzuwenden.
Ja, es ist arg anstrengend auch.
Ich weiß, es kostet Kraft. Ich weiß, bei Menschen mit Depressionen, die beißen dann, also wenn sie eine Panikattacke haben, zum Beispiel auch in eine Zitrone. Ne?
Ja, genau.
Das ist ein bisschen wie dieser Chili-Effekt. Ja. Einfach irgendwas ganz Extremes, was einen plötzlich sofort ins Hier und Jetzt bringt. Wie ekelhaft ist es. Aber es funktioniert.
Es funktioniert,
Und du bist dann wahrscheinlich 2 Tage erschöpft erstmal oder einen Tag noch.
Ja.
Und dann normalisiert sich das ein bisschen wieder.
Also ich bin dann total müde. Am nächsten Tag ist alles okay. Aber ich muss dann irgendwann auch erstmal schlafen. Aber es ist eben nicht nur der bessere Weg, weil man sich nicht akut, sage ich mal, in die Haut schneidet und man blutet und eine Narbe hat. Es ist der bessere Weg, weil man danach sich mit sich selber besser fühlt. Okay. Also wenn du dir wehtust oder anderen wehtust im Hochstress, dann kommst du in eine Spirale des Selbsthasses, der Selbstabwertung, der Minderwertigkeitsgefühle, wieso habe ich das gemacht, wieso bin ich so dumm, warum habe ich mich immer noch nicht im Griff, was dann wieder in den Hochstress führen kann. Und das ist eine Spirale, da kommen viele Betroffene ganz lange nicht raus. Ja, deswegen ist es so gefährlich.
Aber bei euch ist auch alles wieder in Ordnung, ne? Ihr habt euch
auch
wieder vertragen. Denn du schreibst ja auch von Janis, den du in Frankfurt, als du damals für den Job nach Frankfurt gegangen bist, dort kennengelernt hast, obwohl du sein Profil nicht mochtest.
Ja, sein Dating-Profil.
Was stand da noch? Was hat er geschrieben?
Da stand so was wie, lass mich ein Lied für dich schreiben. Und ich dachte so, um Gottes Willen, kitschig.
Und das hast du ihm auch gesagt.
Habe ich auch gesagt.
Gell, das war das Erste, was du geschrieben hast, ihm dann.
Das Erste, was ich geschrieben habe, war, bitte schreib kein Lied für mich.
Okay, das war der Eisbrecher.
Das war der Eisbrecher, aber fand er wohl gut.
Ja. Und es gab natürlich große Unsicherheit. Ja. Du warst damals schon auch als Journalistin im Hörfunk und auf Social Media und auf Digitalplattformen ja auch unterwegs, auch mit deinem Namen. Hattest auch zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen über Borderline auch schon mal so geschrieben.
Ja.
Und du wolltest auf keinen Fall, dass er dich googelt.
Ja.
Und das hast du ihm geschrieben.
Ja.
Wir treffen uns jetzt, aber bitte google mich nicht vorher.
Ja.
Was würde jeder normale Mensch machen?
Ja, Google.
Hat er?
Nein.
Wirklich nicht?
Hat er nicht. Nee.
Hat er noch nicht zugegeben.
Nee, er hat mich sogar ganz lange nicht gegoogelt. Auch als wir schon zusammen waren. Ja, also ich habe irgendwann hatte das mal so gesagt, so weißt du, ich habe dich immer noch nicht gegoogelt. Und ich so, ja, mach ruhig. Du weißt, ja, das kannst du mich ruhig googeln. Aber ich wollte ihm eben selber erzählen davon. Also von irgendwie von meiner Geschichte und von meiner Krankheit, dass es eben auch ein großes Stigma gibt.
Wie sieht denn dieses Stigma aus? Mhm. Woran merkst du, dass es in der heutigen Gesellschaft immer noch dieses Stigma auch wirklich gibt?
Ja, also ich merke dieses Stigma natürlich, ich bin auf Social Media aktiv, an Kommentaren, an Aussagen, wenn ich irgendwo zu Gast bin in einer Talkshow oder so und über dieses Thema spreche, dann sehe ich die Kommentare darunter und dann sind 50% der Kommentare sagen, wow, danke Joelle, dass du darüber sprichst, das gibt mir voll Mut. Und 50% der Kommentare ist, also ich war auch mal mit einer Borderlinerin zusammen und das sind toxische Wesen und von denen sollte man sich per se und immer und auf jeden Fall fernhalten. Und das hält sich ziemlich doll die Waage, diese beiden Sachen. Und man merkt es auch, wenn man das googelt, in irgendwelchen Foren liest oder so, ist häufig sehr stigmatisiert. Die Debatte um Borderline ist sehr fokussiert um Extreme und es geht selten darum, wie eigentlich die Gefühlswelt von Menschen mit Borderline wirklich aussieht. Und es ist eben sehr häufig so, dass, also Borderlinern wird gesagt, sie sind manipulativ, sie sind nicht beziehungsfähig, sie sind für immer krank. Das sind eigentlich alles Sachen, die man widerlegen kann und die de facto nicht stimmen. Und es ist eben nicht bekannt, dass es eine Krankheit ist, die so ein großes Spektrum hat, dass 2 Betroffene gänzlich unterschiedlich sein können. Und es ist eben auch nicht bekannt, das ist das, worüber die meisten so erstaunt sind, auch Betroffene, mit denen ich rede, dass ich sage so, 10 Jahre, nachdem die Diagnose gestellt wurde, kann sie bei 80% der Betroffenen nicht mehr gestellt werden, weil sie zu gesund sind. Das weiß kaum jemand, weil bis vor einigen Jahrzehnten noch gelehrt wurde, dass es unheilbar ist, obwohl es wahnsinnig wirksame Therapien gibt bei Borderline. Und das ist eben noch ein großes Stigma, ne? Also wenn du jetzt eine Borderlinerin kennenlernst und mit der irgendwie zusammen bist, die ist gut im Bett, ist auch ein Klischee, die ist wild und gut im Bett, aber dann hast du dein Leben lang Krise. So. Und es ist, was ich auch merke, ist natürlich ganz viel dieses, ach, das hätte ich aber dir niemals gedacht, das merkt man dir ja gar nicht an und so. Also auch diese Idee, dass ein Borderliner, eine Borderlinerin in ihrem Sein jedem gegenüber so extrem ist, dass du es auf jeden Fall merken wirst, dass diese Person erkrankt ist. Das gibt's ganz stark.
Wie man auch bei Depressionen nicht
richtig
merkt. Jemand kann auf einer Party feiern und tanzen und trägt die größten Depressionen in sich. Also man sieht es natürlich nicht. Eine Therapeutin hat ja zu dir auch gesagt, sie tragen einen Schmerz in sich, der niemals vergehen wird.
Ja.
Den wirst du auch ein Leben lang mit dir herumtragen. Aber trotzdem, was ist heute ganz krass anders?
Heute ist alles anders. Heute habe ich das Gefühl, ich habe aufgeräumt. Ich habe aufgeräumt.
Das ist nicht mein Gefühl. Ist das auch übrigens ein Skill, dass man sagt, machen Sie morgens Ihr Bett?
Ja.
Das ist ja oft so ein Tipp, den man hört.
Quasi,
Weil man beginnt dann so strukturiert, dass das Gehirn sofort sagt Danke.
Ja, das ist eigentlich für mich fast der wichtigste Skill. Das nennt sich ABC Gesund, habe ich da auch im Buch drüber geschrieben.
Ja.
Wo es quasi darum geht, eine Grundlage zu schaffen, dass man gar nicht so angreifbar ist. Dass man sich gar nicht so leicht anfassen lässt von Sachen. Also da geht's ganz viel um sich gut ernähren, Ordnung halten, sich regelmäßig bewegen, Verantwortung übernehmen, also einen Beitrag leisten.
Ja.
Da geht's ganz, ganz viel drum. Und um auf deine Frage von eben zurückzukommen, was ist heute anders? Heute bin ich aufgeräumt, heute verstehe ich alles. Ich glaube, das ist das große Thema. Ich habe diese Krankheit verstanden, ich habe mich verstanden und ich konnte sie akzeptieren. Und ich habe viele Wege gefunden mit meinen Gefühlen, umzugehen und ich sehe heute auch viele Stärken in meiner Biografie.
Was war für dich die wichtigste Erkenntnis nach deinem Klinikaufenthalt? Und du hast ja die Klinik nach 5 Wochen abgebrochen.
Ja.
In die Zeit fällt natürlich auch der Zusammenbruch, als du nicht wusstest, worüber möchte ich in dieser Stunde sprechen.
Ja.
Du bist nach 5 Wochen wirklich gegangen aus dieser Klinik.
Ja.
Auch das muss man mal schaffen. Und dennoch, was war die wichtigste Erkenntnis trotz dieser 5 Wochen? Nur?
Gute Frage. Ich glaube, im Nachhinein gesprochen war meine wichtigste Erkenntnis dort und auch immer, dass ich überlebe. Also ich dachte immer, nee, das werde ich ja gar nicht überleben. Diesen Zustand werde ich gar nicht überleben. Ich bin damals aus der Klinik gegangen, nicht weil es mir besser ging, sondern ich bin aus der Klinik gegangen, weil es ist sehr typisch für Borderline-Therapien abzubrechen. Ich habe viele Therapien abgebrochen, vor allem, also heute nicht mehr, aber früher. Ich glaube, die Erkenntnis war, dass man trotzdem überlebt irgendwie und dass ich meinen eigenen Weg zu leben finden darf.
Obwohl du diese Krankheit ja, glaube ich, auch immer ernst genommen hast, oder? Viele brauchen erstmal manchmal so einen Klinikaufenthalt, um überhaupt zu kapieren, ich bin wirklich krank.
Ja.
Ich stelle mich gar nicht an. Ich bin wirklich krank.
Ja.
Aber das ist eine krasse Erkenntnis.
Ja.
Hattest du die schon aber als Jugendliche von selbst?
Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also die hatte ich irgendwie, spätestens als ich mir dann mit 16, 17, 18 durchgelesen habe, was ich jetzt 12-Jährige geschrieben habe, habe ich schon gemerkt, das ist ja nicht normal. Also habe ich ja nicht aus Freude aufgeschrieben. Ich bin, was glaube ich auch ein Thema ist, ich bin ein ehrgeiziger Mensch und ich bin ein zielstrebiger Mensch und ich habe viele Sachen abgebrochen damals und das ist eigentlich nicht mein Ding. Und wenn ich gesund gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Also ich glaube, ich habe mir oft in vielen Situationen ungewollt bewiesen, dass ich krank bin, indem ich gegen meinen Willen gehandelt habe.
Interessant.
Ja.
Also was dir wirklich geholfen hat, viele hören uns jetzt ja auch zu, die vielleicht mit diesem Thema zu tun haben, entweder als Betroffene oder als Partnerin. Was dir wirklich geholfen hat, das ist die sogenannte DBT.
Ja.
Furchtbares Wort übrigens, ich musste immer nachgucken. Wofür stand das jetzt nochmal?
Also,
ich hasse das Wort dialektisch.
Ja,
man redet ja auch immer vom Marxismus und die Dialektik.
Ja,
ich weiß nie, was das bedeutet.
Ja.
Also die dialektische behaviorale wird deutsch ausgesprochen, oder?
Ja.
Behavioral. Vom Behavior, Verhalten.
Ja.
Die DBT, dialektisch-behaviorale Therapie.
Ja.
Also die hat dir wirklich auch geholfen? In Ansätzen hast du, glaube ich, schon 1-2 Sachen auch dazu gerade gesagt. Und einmal ist eine Therapeutin bei euch auf den Tisch geklettert.
Ja.
Da Da hast du aber erstmal geguckt mit großen Augen. Ja. Warum hat die das gemacht?
Ja. Die ist auf den Tisch geklettert und hat angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Ich hatte eine tolle Therapeutin in der DBT, in der Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie, extra gemacht, vor allem für Borderline-Patienten, aber für alle mit Emotionsregulierungsstörungen. Das war eine Frau, ganz, ganz klein und zierlich und hat immer sehr ruhig gesprochen. Und plötzlich stellt die sich in der Stunde auf den Tisch und ist total laut. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, sie heißt Isabella und sie ist 2 Meter, weiß ich nicht, 13 oder so groß. Und sie will unbedingt Balletttänzerin werden in Paris. Und sie möchte in Paris Ballett tanzen, das ist der große Traum ihres Lebens. Aber es klappt nicht, weil sie so groß ist. Und wir sollen ihr bitte helfen. Also wir, die DBT, ist klassischerweise eine Gruppentherapie. Und ich saß in diesem Gruppensetting und sie quasi diese offene Frage an uns gestellt und hat gesagt, ja, was soll ich tun? Wie kann ich Balletttänzerin werden? Und wir alle, 10 Frauen oder so in dieser Gruppe, sitzen da und sind irgendwie so, ja, probier doch dies, probier doch das. Und sie so, ich habe schon alles probiert, ich habe mir die Beine verkürzen lassen und ich bin immer noch zu groß und kleiner geht nicht und bla bla bla. Und irgendwie alle so, hä, what the fuck, Alter, was macht die Frau da? Und ich dann irgendwie damals auch in meiner total, also ich hatte so einen riesen, habe ich immer noch so einen riesen Gerechtigkeitssinn, irgendwie gesagt, okay, dann du musst dich ja gar nicht verändern, das System ist das Problem und wir müssen irgendwie da am Ballett, wir müssen demonstrieren und irgendwie viel mehr Körpervielfalt und so einstehen und so. Und sie sagt, und ich dachte so, ja super, habe ich eine geile Lösung gefunden, das ist ja das Beste, ne? Wir verändern das System. Und dann sagt sie so, ja, aber das würde ja dauern und ich will ja morgen Ballett tanzen. Ich will morgen da Ballett tanzen und so schnell geht es nicht. Und dann sage ich so, ja, keine Ahnung.
Ist das in dem Augenblick eine Übung gewesen, an der du Spaß gehabt hast oder geht es da um ganz andere Dinge?
Ja,
oder
also irgendwie
kriegst du eher eine Krise?
Nee, also ich finde sowas lustig, weil ich auch so Theaterkind war irgendwie. Also für viele war sowas total überfordernd damals, ne? Also die irgendwie wollten auch bloß nichts sagen müssen immer und so. Für mich war das okay.
Okay, alles klar.
So. Und dann kommt die aber vom Tisch runter und dann fängt sie an, uns ein Konzept zu erklären, das sich radikale Akzeptanz nennt. Und sagt, Isabella wird morgen nicht in Paris Ballett tanzen, auf dieser Bühne, auf der sie sich das wünscht. Mhm. Und ich dachte so, es ist ja scheiße, sich einfach zufrieden geben, damit das Sachen nicht klappen. So, es war so gar nicht mein Ding. Und da musste ich dann lernen, dass es Dinge gibt, wenn man krank ist, die man radikal akzeptieren muss. Und das ist erstmal der Fakt, dass man krank ist. Ja, dass es Dinge gibt, die im Moment, im Jetzt nicht veränderbar sind. Und dass man gegen Windmühlen läuft. So. Ja. Dass es Sachen gibt, es ist wichtig, dass wir kämpfen irgendwie gegen Sachen und so und Widerstand und so, keine Ahnung, Frauenbewegung, weißt du, dachte ich irgendwie damals, wir haben doch alles nur erreicht, weil wir gekämpft haben. Und das stimmt auch, aber gegen manche Sachen ist es sinnlos zu kämpfen. Es ist sinnlos, dagegen anzukämpfen, dass man akzeptiert, dass man krank ist.
Ja, es kostet Kraft und es wird nie zu einem Ergebnis führen.
Richtig.
Okay.
Und das ist das, was sie uns vermitteln wollte damit. Und ist mir immer in Erinnerung geblieben.
Okay.
Ja.
Es ist natürlich nicht so leicht, das dann im echten Leben auch wirklich anzuwenden.
Ja.
Menschen hassen ja auch ganz oft diesen Begriff. Akzeptieren. Ich soll das akzeptieren. Ja. Das fällt immer so schwer.
Ja.
Was ist dennoch aber, denn du hast ja viel gelernt,
ja,
was ist eine Situation, in der du es mal geschafft hast, das auch wirklich zu akzeptieren?
Ja, ich glaube, was ich heute gelernt habe zu akzeptieren, was sehr schwer war, ist, dass ich mich früher, gerade in Beziehungen, in meiner vielleicht prägendsten Beziehung mit Maja, über die ich auch im Buch schreibe, dass ich da keine gute Partnerin war, weil ich noch zu krank war. Und das habe ich mir sehr lange nicht verziehen. Und das habe ich sehr lange sehr stark irgendwie bereut oder sehr große Schuldgefühle mit mir rumgetragen und so. Und das habe ich durch diese radikale Akzeptanz, habe ich das quasi auch gelernt zu akzeptieren, dass ich diese Vergangenheit nicht verändern kann. Das Einzige, was ich verändern kann, ist das Jetzt und wie ich in Zukunft Sachen, Beziehungen gestalten möchte. Ja.
Macht man das auch mit Übung oder ich meine dieses radikal akzeptieren lernen?
Ja, da gibt es auch Arbeitsblätter. Es gibt zu allem Arbeitsblätter.
Sehr gut. Oder ist das ein Mantra, was man sich irgendwie 10-mal am Tag vorsagen muss?
Auch
gibt es.
Auch. Also,
wie lautet dieses Mantra? Also zum Beispiel?
Das bedeutet zum Beispiel, ich akzeptiere radikal, dass ich nicht verändern kann, wie ich mich in Vergangenheit verhalten habe. Und ich akzeptiere, dass ich heute die Tools an der Hand habe, um Dinge anders zu regeln und besser zu machen. Und daran arbeite ich. Ne? Also es braucht einen konstruktiven Ausblick irgendwie.
Ja. Ja. Und wenn man das schafft, gesteht man sich aber auch gleichzeitig, denn es macht ja was mit dem Selbstwert dann
ja.
auch, oder?
Ja.
Also man gesteht sich dann selber zu, dass man ja wertvoll ist oder ja. wie würdest du es formulieren?
Absolut. Also dass man auch, also dass man ein komplexer Mensch sein darf mit Fehlern, mit Schwierigkeiten, mit einem großen Paket, was man mit sich rumträgt, mit so einer Krankheit. Und es ist sowas, das ist dann direkt das nächste Thema, das nennt sich dann Selbstmitgefühl. Es gibt für alles natürlich in der Psychologie diese tollen Begriffe.
Und der taucht häufig auf
der
in letzter Zeit,
ja.
Selbstmitgefühl.
Genau, wo es dann, und die radikale Akzeptanz ist eine Art von Selbstmitgefühl, dass man sagt, okay, ich gestehe mir das zu, das und das ist so und es ist in Ordnung.
Ja.
Das heißt nicht, dass alles gut ist oder dass man Dinge wiederholt so machen soll, wenn man sie scheiße gemacht hat, aber ich gestehe mir das zu, dass ich das gemacht habe und dass es heute okay ist
ja.
irgendwie. Und ich reagiere, wie ich auf eine Freundin reagieren würde, der ich auch nicht sagen würde, du bist ein schlechter Mensch, weil du hast mal da jemanden blöd behandelt, sondern ich nehme sie in den Arm und sage so, hey, man muss Verantwortung übernehmen und es ist wichtig, sich einzugestehen, was man gemacht hat, aber ja. du bist jetzt kein schlechter Mensch, weil du bist ja bereit, an dir zu arbeiten.
Und das war wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt, ist, wie würde ich auf eine Freundin reagieren, ja. die genau das macht? Was
genau.
würde ich erraten? Würde ich die auch so fertig machen,
ja.
weißt du, und sagen, du bist eine Versagerin,
ja. Ja.
aber du hast gerade gesagt,
ja.
die nehme ich vielleicht in den Arm.
Ja.
Und das muss man um sich selber machen.
Ja, und da muss man sich auch einfach wirklich in den Arm nehmen. Also da kann man sich auch physisch in den Arm nehmen. Also man
ja.
darf auch nicht unterschätzen, wie wir unser Gehirn, wie stark wir das selber beeinflussen können. Wir können uns beeinflussen durch Affirmationen, indem wir uns sagen, ich bin gut,
ja.
ich bin wichtig.
Ja, das Gehirn kapiert es nicht, dass es nicht wirklich so ist.
Ja.
Das Gehirn lässt sich super
ja.
verarschen.
Du nimmst dich in den Arm, du stößt Oxytocin aus.
Ja, stimmt.
Ne? Also Du berührst dich, die Berührung ist das, wo der Mensch sich, also in einer sicheren Berührung fühlt der Mensch sich am wohlsten. Das kennen wir schon aus der Zeit, in der wir im Bauch sind. Ne? Also
ja.
die Berührung quasi, da sind wir in dauerhafter Berührung. Das können wir uns alles selber schenken. Und das ist auch gar kein Thema nur für Menschen mit einer Krankheit. Das ist auch ein Thema für gesunde
Absolut.
Menschen. Wenn du einen Fehler auf der Arbeit machst oder wenn du deinen Schlüssel nicht findest, weil du ihn wieder irgendwo hingelegt hast, sagst du dir, boah, ich bin so blöd, boah, ich bin so dumm. Chef, was würdest du jemand anders sagen?
Ja.
Würdest du ja nicht zu deiner Freundin irgendwie sagen, boah, du bist ja so dumm, dass
ja.
du den Schlüssel schon wieder verlegt hast.
Ja.
Und das habe ich bis heute, dass ich immer, ich sage mir, boah, ich bin so dumm. Nein.
Ich weiß. Ich hab das auch mal gesagt, oh, ich
ja.
bin so dumm. Und ich hatte auch mal Therapie
ja.
eine Zeit lang und hat die so geschimpft mit mir.
Ja.
Das dürfen sie nicht sagen. Ich sage, ja, aber wieso nicht? Ich sage das doch nur so. Ich meine das doch nicht. Und dann sagte sie, das weiß ihr Gehirn
Richtig,
aber nicht.
Das hat einen großen Einfluss auf das eigene Selbstwertgefühl.
Ja. Und ja. der Satz hat alles verändert
ja.
in mir. Das
ja.
weiß ihr Gehirn doch nicht.
Richtig.
Also, das,
ja.
Nein. Ich denke, echt nicht? Ich denke, vom Gehirn geht alles aus. Das Gehirn
ja.
ist so schlau.
Ja, aber es ist schlau, aber auch manipulierbar.
Aber wirklich. Erklär bitte ganz kurz nochmal, dieses Selbstmitgefühl,
mhm.
da gibt es ja ganze Bücher drüber.
Ja.
Es ist ein Konzept, was viele gar nicht so leicht verstehen können.
Ja. Ja.
Aber du hast jetzt ein ganz tolles Beispiel auch eben genannt. Was ist der große Unterschied zu Selbstmitleid?
Mhm. Im Selbstmitleid, selbstmitleidig sein will ja keiner, im Selbstmitleid isoliert man sich in der Regel. Also im Selbstmitleid macht man ein Ich und die auf, sehr häufig. Im Selbstmitleid
okay.
ist man das Opfer.
Mhm.
Keiner hat es so schwer wie ich, es ist so schlimm, ne? Sowas in die Richtung. Die anderen, die haben alles und ich habe gar nichts. Das ist so unfair.
Aber sehr leicht natürlich so zu denken,
genau.
weil ja auch was dran ist.
Es ist das Selbstmitleid ist quasi immer eine Abspaltung.
Mhm.
Und das Selbstmitgefühl ist eigentlich das Gegenteil. Das Selbstmitgefühl ist eben, sich nicht von den anderen zu trennen, sondern sich selbst wie eine Freundin zu behandeln.
Ja.
Ja. Und dann ist es eben etwas, was den Selbstwert fördert und steigert, im Gegensatz zum Selbstmitleid. Das Selbstmitleid
ja.
ist nicht besonders förderlich für uns.
Wie hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern entwickelt? Denn das war auch Teil
ja.
deiner Zeit in der Klinik,
ja.
auch einfach zu gestehen, die haben auch eine gewisse Schuld
ja.
daran. Und ich fand erstaunlich, und sie haben sie auch angenommen,
ja.
diese Schuld. Ja, wie blickst du da heute drauf?
Mhm.
Also,
da bin ich heute sehr, sehr, sehr dankbar für. Also damals, als ich in der Klinik war, das war natürlich der Punkt, wo ich vor meinen Eltern nicht mehr verstecken konnte, wie es mir geht. Weil ich bin zusammengebrochen, ich habe das Abitur irgendwie, war krankgeschrieben monatelang, bin in die Klinik, meine Eltern haben das alles für mich mitorganisiert, die haben mich da hingefahren, bla bla bla. Und dann habe ich natürlich in dieser Therapie auch über meine Kindheit gesprochen und über mein Verhältnis zu denen und was ist schiefgelaufen und was war irgendwie gut und was war nicht gut. Und meine Eltern haben etwas sehr, sehr richtig gemacht, was viele Eltern, glaube ich, auch nicht tun, weil sie Angst davor haben. Meine Eltern sind in den Dialog gegangen mit mir. Und das war zu 100% der Grundstein, der Grundpfeiler dafür, dass ich heute ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern habe als fast alle anderen Menschen, die ich kenne. Also ein sehr liebevolles, intimes Verhältnis, ein sehr ehrliches Verhältnis. Ich muss heute nichts von meinen Eltern verstecken, weil meine Eltern sich damals angehört haben, was ich ihnen zu sagen hatte, weil ich Schuld aussprechen durfte, weil ich auch verzeihen konnte. Also es ist eine beidseitige Geschichte. Ne? Ja. Also,
aber das Wort Schuld wurde schon erwähnt. Denn das Wort Schuld wurde erwähnt. Das wird ja ganz oft kritisiert.
Ja.
Niemand hat Schuld, weil das so ein extrem großes Wort ist. Aber es war ein Wort. Es war Teil des Vokabulars da.
Ja, und ich finde, man kann Schuld an etwas haben, ohne dass man etwas mutwillig getan hat. Ich habe auch Schuld an Dingen, ohne dass ich mich böse verhalten wollte, habe ich es aber vielleicht auch mal getan, so wie jeder Mensch. Und das ist meine Schuld.
Ja.
Zumindest trage ich einen Teil dieser Schuld. Man kann immer sagen, ja, aber ich war ja so und mir ging es ja so und dies und das. Und ja, und dafür habe ich auch Verständnis. Ich habe viel Verständnis für die Umstände, die meine Eltern hatten zu dieser Zeit. Trotzdem tragen sie eine Mitschuld. Und ich habe diese Schuld ausgesprochen und gleichzeitig aber auch verstanden, warum sie wann wie agiert haben. Weißt du, also ich glaube, man darf da einfach nicht in diesem Schwarz-Weiß bleiben. Und für mich war das sehr heilsam.
Und ihr saßt wahrscheinlich alle drei zusammen, als ihr da an einem Tisch saßt und habt alle drei geweint.
Ja, natürlich. Ne? Auch nicht das letzte Mal, ne? Oft.
Klar.
Und später hat mich das auch zerfressen manchmal, dass ich dachte, dass meine Eltern sich schuldig fühlen. Weil ich es auch gespürt habe, ne? Aber es ist eben alles ein Teil des Prozesses gewesen, der sehr, sehr wichtig war. Also, weil die mussten das verstehen. Und Schuld ist eben nicht immer so du, sondern Schuld kann auch einfach bedeuten, zu verstehen, was passiert ist.
Und wenn du sagst, wir sind in den Dialog gegangen und das tat dir so gut, welche Art von Dialog war das? Was sind so die Fragen, die gestellt wurden oder auch die beantwortet wurden oder die Themen, die besprochen wurden?
Also bei mir war ganz viel, warum habt ihr das nicht gesehen? So, weil ich bin der Überzeugung, auch heute noch, dass ein Kind trägt nie so viel Schuld wie ein Erwachsener. Zum Beispiel ein Kind ist ein Kind.
Ja.
Und auch wenn ich viele Dinge versucht habe zu verstecken, wäre es ihre Aufgabe gewesen, trotzdem genauer hinzuschauen. Als Eltern, die quasi eine Verantwortungspflicht mir gegenüber hatten. Und da habe ich viel gefragt, warum wurde das nicht gesehen? Warum ist das gewesen, wie es ist? Ich würde ungern was Genaues erzählen, um irgendwie auch die Privatsphäre meiner Eltern zu schützen. Aber meine Eltern sind eben nicht ausgewichen, sondern die haben sich diese Fragen angehört und dafür und mir auch Antworten gegeben und manchmal auch gesagt, ich weiß es nicht. Und sind nicht nur in die Rechtfertigung gegangen, bestimmt auch mal in die Rechtfertigung gegangen, ist ja total menschlich. Aber sie haben eben ganz viele auch gesagt, so ja, das war ein Fehler von mir. Ja, da habe ich nicht genau hingeschaut, da wollte ich vielleicht auch mal weggucken. Das war mir vielleicht zu viel. Und das ist natürlich schmerzhaft gewesen, aber es hat dafür gesorgt, dass ich ganz viel verstanden habe. Und deswegen war das sehr wichtig.
Ja. Auch sehr menschlich, einfach dann zuzugeben, ich wollte auch einfach weggucken.
Ja,
das und machen wir alle jeden Tag bei relativ unwichtigen Dingen, aber es ist leicht wegzugucken.
Genau. Und ich glaube, was aber nötig war für dieses Gespräch, war schon dieser ultimative Einbruch. Ne?
Ja.
Also war schon schwere Depression, Klinik, zu Hause nicht mehr lebensfähig, nicht mehr schulfähig, völlig am Boden, völlig am Ende, dreifache Augenringe mit 18. Also das war alles nötig, um in diesen ehrlichen Dialog zu gehen. Weil wenn ich wahrscheinlich 2 Jahre vorher auf der Couch zu Hause diese Gespräche gesucht hätte, da wären sie wahrscheinlich in den Widerstand gegangen. Aber da, was gab es denn noch zu verlieren? Gab mir nichts mehr zu verlieren.
Ja. Ist dein Selbstwert heute, und auch das ist ja einer der 5 wichtigen Punkte, der 5 Module vom DBT, ist dein Selbstwert heute so wie bei anderen Freunden von dir auch?
Ich glaube nicht, leider.
Also ist er wackeliger?
Das ist vielleicht das deprimierende Teil, ist das. Also ich würde die Diagnose heute nicht mehr bekommen, weil ich nicht mehr genug Symptome zeige, weil ich zu gesund bin.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, was total schön ist. Aber natürlich hinterlässt diese Krankheit Spuren.
Ja.
Und für mich ist Selbstwert heute noch das zentrale Thema, in dem ich für immer weiter arbeiten muss. Körperbild, Selbstwert, mich selbst wertvoll finden. Es ist natürlich so, dass so eine Borderline-Störung auch dafür sorgt, dass das Leben nicht ganz so geradeaus läuft, häufig wie bei anderen. Das heißt, ich habe mein Abitur abgebrochen, ich habe nicht studiert, ich bin jetzt aber in einem sehr akademischen Berufsfeld, ich bin Journalistin geworden. Natürlich macht das immer noch was mit meinem Selbstwert, wenn ich gefragt werde, was hast du eigentlich studiert, zu sagen, ja gar nichts. Ne? Also so, ich trage immer noch Spuren davon. So, ja. Ich sehe an meinem Körper die Narben meiner Bulimie. Ich war übergewichtig als Jugendlich, also ich war dick, ich bin jetzt mal dick geworden, wo man auch schon hätte hingucken können, was ist mit dem Kind. Und dann bin ich sehr schnell sehr dünn geworden und das hinterlässt Spuren am Körper. Das heißt, überall in meinem Leben, in meiner Biografie, an meinem Körper, an mir, sehe ich meine Vergangenheit. Und das ist nicht immer leicht, sich da zu sagen, ja, aber jetzt ist alles supi. So, weil es war ganz schön hart dafür, dass jetzt ist alles supi, sie musste ganz schön kämpfen. Ja. Und manchmal denke ich immer noch, boah, ich habe es aber nicht weit genug geschafft, ich bin hier irgendwie... Hätte, würde, könnte, ne, wäre es damals anders gewesen, was hätte ich für ein gutes Abitur gemacht, was hätte ich irgendwie für ein tolles Studium gemacht, wo wäre ich dann schon? Das ist alles da und da muss ich mich immer wieder selber runterholen und sagen, nein, du hast ein großes Paket getragen, es ist gut, wie du bist wertvoll. Mhm. Ja.
Da sind wir beim Thema Body Neutrality.
Ja,
auch, ja? Genau. Dass du deinen Körper nicht verurteilst. Du hast ja auch darüber geschrieben, dass er nicht so aussieht wie bei anderen.
Ja.
Sondern der Fokus liegt ganz woanders.
Ja. Was ich heute versuche, ist, also Körperbild ist bei Borderline häufig ein großes Thema. Also es ist jetzt keine exklusive Borderline-Erfahrung, mit dem eigenen Körper unzufrieden zu sein. Dafür tut der Kapitalismus und das Patriarchat sehr viel.
Und die sozialen Medien. Vielleicht noch mehr als der Kapitalismus sogar.
Ich würde die als Teil des Kapitalismus verstehen. Natürlich geht es auch um Verkaufslogiken.
Ja, also logisch.
Es gibt viele Dinge, die dafür sorgen, dass Frau bitte unzufrieden ist. Also vor allem Frau, damit lässt sich viel Geld verdienen und so weiter.
Extrem viel Geld. Es werden ja sogar Probleme geschaffen, die es gar nicht gibt.
Richtig.
Weißt du, in der Werbung. Ja. Mit irgendwelchen Cremes.
Total. Zellulite. 90% der Frauen haben Zellulite, völlig normal.
Aber nicht sein. Es gibt diese eine Creme, ja, genau. Da geht es weg.
Kann man auch teure Behandlungen machen, jede Woche dann ein paar hundert Euro, irgendwelche Lichttherapien, Ahnung. Bei Borderline ist es trotzdem so, dass das Körpergefühl in der Regel noch deutlich negativer ist. Was bei mir auch so war, dann Essstörung und so weiter. Ich habe trotzdem einen regulären Körper, sag ich mal. Also man guckt mich nicht an und denkt, wie sieht die denn aus? Sondern es geht erstmal unter in der Masse. So. Trotzdem sehe ich die Spuren an mir ganz besonders doll. Und dieses Gefühl, dass ich kann alles sein, aber niemals schön, ist... war ganz lange ein ganz starker Glaubenssatz von mir, um mich quasi systematisch immer wieder abzuwerten. Also das ist dann die Krankheit, die immer was findet, wo, keine Ahnung, ich habe dann vieles beruflich geschafft und so, aber trotzdem hat mein Kopf dann immer wieder was gesucht, womit kann ich mich schlecht machen? Ach ja, klar, hässlich. So, das ist super einfach. Und dann kam diese ganze Body-Positivity-Geschichte und das hat mich total unter Druck gesetzt. Wie jetzt soll ich meinen Körper auch noch lieben? Sonst bin ich eine schlechte Feministin. Was soll das denn jetzt so? Ich bin ganz weit weg von lieben. Dann kam die Body Neutrality, dieses Konzept von, ich will meinen Körper gar nicht lieben. Ich will ihn gar nicht schön finden müssen. Wenn ich ihn schön finden würde, schön. Muss aber gar nicht sein. Ich will ihn einfach anerkennen für das, was er macht, für das, was er leistet, wo er mich hinträgt auf der Welt, dass ich atmen kann.
Das ist ein krasses Teil, dieser Körper.
Ja,
was der geleistet
so
hat alleine
crazy.
Und die ermöglicht hat natürlich auch.
Ja, voll. Und dann sehe ich irgendwie meine Freundinnen, die irgendwie Kinder kriegen und so und denke so, um Gottes Willen, was der, vor allem der weibliche Körper, wow, was der alles kann und wie viel Lebenszeit wir verschwenden, den zu hassen. Und das ist ein Thema, was bei mir noch heute sehr, sehr, sehr präsent ist. Auch mich immer wieder daran zu erinnern, so, who cares?
Okay, ja. Und reicht es dir, das dann zu sagen? Also ich saß vor 2 Wochen erst mit Ildiko von Kürti, genau an dieser Stelle. Und die hat einfach auch den Satz gesagt, ich muss nicht schön sein.
Ja.
Mein Körper ist nicht schön. Und das Geile ist, er muss auch nicht schön sein. Schönheit ist überhaupt gar kein Maßstab.
Ja.
Das ist ein so cooler Satz.
Total.
Auch von dir. Aber sich das natürlich vorsagen und auch wirklich glauben.
Ja.
Das sind immer noch 2 unterschiedliche Dinge.
Ja, und da arbeite ich bestimmt auch schon seit 15 Jahren dran, mir das zu glauben.
Ja.
Und da arbeite ich wahrscheinlich auch noch viele Jahre weiter dran. Ich sage immer, ich will gerne in Frieden hässlich sein dürfen. Ja. Das ist quasi...
Aber so hässlich ist schon wieder eine Bewertung. Das ist nicht gut.
Du hast total recht. Aber ich glaube, es ist eine Rebellion gegen das Schönsein-Müssen, in Anführungsstrichen, als Frau irgendwie. Zu sagen so, hä, nö, warum? Also ich, ne? Aber du hast natürlich recht, es ist eine Bewertung. Was ich gemacht habe, wo ich auch drüber geschrieben habe, ich habe mir irgendwann auf meinen Spiegel mit einem Lippenstift einen Satz raufgeschrieben, um mich nicht mehr so streng zu bewerten, um mich erstmal auch weniger zu sehen in diesem Spiegel. Aber vor allem, damit ich es immer lesen muss, wenn ich da bin. Und dieser Satz ist, mein Körper hält mich zusammen und trägt mich. Mhm. Und das stand ganz lange auf meinem Spiegel. Und das ist ein Satz, das, wenn ich in so eine Krise gerate, sage ich mir den. Ich sage den mir laut.
Okay, cool.
Dann nehme ich mich wieder in den Arm, selbst mit Gefühl, und denke, ich würde über niemanden denken, boah, dein Körper irgendwie sieht ja scheiße aus. Habe ich noch nie über jemanden gedacht in meinem Leben. Ja. Denke ich nur über mich selber.
Wir haben jetzt schon ganz gut mitbekommen, dass du da so einige Skills angesammelt hast, die dir aber auch wirklich ermöglichen, relativ gesund zu leben heutzutage. Und es funktioniert. Und es lohnt sich einfach, sich damit zu beschäftigen und zu kämpfen auch.
Ja.
Weißt du, auch das willst du ja allen Menschen zeigen, dass Menschen mit Borderline einfach auch Menschen sind, die einen großen, großen Kampf absolvieren.
Total.
Und dafür auch durchaus mal respektiert werden dürfen.
Ja, absolut.
Für das, was sie leisten müssten, während alle anderen nur Kindergeburtstag manchmal machen. Viele andere auf jeden Fall. Um aber auch mal was Positives zu sagen, extreme Gefühle zu haben.
Ja.
Es ist ja auch ein schrecklich schönes Leben mit Borderline. Ist ja nicht immer nur schlecht.
Ja.
Manchmal ist es ja auch gut.
Ja, manchmal ist es
an welche Situation denkst du?
Ich denke, wenn ich gestern Abend war ich Gassi mit meinem Hund. Und dann sehe ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Schwarzkatze laufen. Und alle anderen Leute laufen an dieser schwarzen Katze vorbei. Und ich bleibe stehen und gucke diese Katze an und denke, wow, oh, wie schön. Wie schön, dass ich eine Katze sehen darf. Wie schön. Ich liebe Katzen. Was für ein schönes Tier. Ich stehe da 10 Minuten und gucke mir diese Katze an, wie ein kleines Kind, was zum ersten Mal, keine Ahnung, seinen neuen Hamster sieht. So. Und gucke diese Katze an und denke, wie toll ist das? Und das habe ich in ganz, ganz vielen Kleinigkeiten in meinem Leben. Ich habe nie die Begeisterungsfähigkeit eines Kindes verloren, weil meine Gefühle eben extrem sind, und zwar auch die guten.
Ja.
Ich kann wahnsinnig doll lieben, ich kann ganz viel Freiheit, wenn ich Freiheit spüre, dann durchdringt mich das Glück bis ins Unermessliche. Ich denke, jeden Tag gucke ich meinen Hund an und denke, oh mein Gott, wie kann man ein Wesen so doll lieben? Das ist für mich unbegreiflich. Und dann bin ich so glücklich. Mhm. Also es hat eben auch ganz viel Schönes. Also ich habe das Gefühl, ich habe immer noch so eine Brille auf, die Erwachsene eigentlich verlieren.
Okay.
Ja.
Welche Medikamente oder wie viele Medikamente nimmst du? Denn anfangs hast du dich gewehrt gegen Medikamente.
Ja.
Die meisten Geschichten zeigen, oder fast alle, dass es eigentlich eine ganz schlechte Idee ist, sich dagegen zu wehren.
Ja.
Sie helfen einfach bei einer gewissen Chemie, die im Kopf einfach fehlt.
Richtig.
Punkt. So ist es.
Ja.
Okay, wie viel nimmst du?
Ich nehme ein Antidepressivum.
Okay.
Und was psychische Sachen angeht, war es das.
Mhm.
Es gibt nämlich kein Medikament gegen Borderline.
Nein.
Es gibt kein Medikament, was diese Gefühlszustände regulieren würde. Aber ein Antidepressivum kann natürlich dabei helfen.
Ja.
Plus ist es so, dass Borderline ja nie alleine kommt, sondern immer mit Begleitkrankheiten, was bei mir unter anderem eine Depression ist.
Ja.
Und natürlich kann ein Antidepressivum auf eine gewisse Weise auch diese Emotionen regulieren.
Ja.
Helfen. Regulieren helfen, würde ich sagen.
Ja, klar.
Ja. Und das nehme ich jetzt schon eine Weile.
Ja, und bei der Geschichte mit der Katze musste ich jetzt natürlich auch an die Situation mit der Schnecke denken.
Ja.
Auch die beschreibst du.
Ja.
Ich meine, ich finde, zwischen Katze und Schnecke ist nochmal ein Unterschied.
Ja, also ich finde, ich war schon als Kind, also ich beschreibe in dem Buch, schreibe ich eine ganze Seite über Schnecken. Nämlich, wie ich Gassi bin mit meinem Hund und wie ich an so einer Mauer, da habe ich in Frankfurt gewohnt und natürlich hässlich auch, und so eine hässliche Mauer. Und dann sehe ich da aber so Punkte und dann sehe ich, dass da so verschiedene Schnecken so drauf rumschnecken. Und dann setze ich mich so davor und gucke die total begeistert an und beobachte die. Und dann kommt halt so ein Typ und sagt irgendwie, ist alles okay bei dir? Brauchst du Hilfe? Was machst du? Dann ich so, ja, ich gucke die Schnecken an. Und guck doch mal. Und der Typ ist irgendwie so, okay, ich dachte, du hast irgendwie ein Problem. Und ich lasse mich davon so gar nicht beeindrucken und sitze und schaue die an und freue mich über die. Für andere Leute sind es wahrscheinlich andere Sachen. Bei mir sind es ganz doll Tiere. Ich bin schon in der Grundschule, in der Bücherei immer in die Biologieabteilung gelaufen und habe mir die Bilder da angeguckt in den Büchern, weil ich irgendwie Tiere geil finde. Ja, aber das ist...
Er hat mitgeguckt dann aber, oder?
Nee, er ist gegangen.
Ach, er hat nicht mitgeguckt.
Er hat halt kurz verwirrt geguckt, was ich da mache. Und irgendwie halt, hat, glaube ich, vielleicht auch geguckt, ob da eine besondere Schnecke ist. Aber für mich ist halt jede Schnecke besonders. Weißt du? Weil ich... Weiß ich nicht, man kann in allem was Schönes sehen.
Mhm.
Ja.
Heute hast du einen sehr klaren Blick auf die Krankheit oder wie du damit auch umgehen musst. Dennoch, wovor fürchtest du dich heute so am meisten?
Also heute fürchte ich mich sehr vor dem Stigma, Dadurch, dass ich das öffentlich gemacht habe. Also ich fürchte mich schon vor Sachen wie, kriege ich jetzt vielleicht nicht mehr so gut Jobs und sowas. Irgendwie halten vielleicht Arbeitgeber mich für zu labil oder zu kompliziert oder so. Also das gar nicht mehr so sehr vor den Symptomen der Krankheit selbst, sondern vor dem Stigma, weil ich es öffentlich gemacht habe. Und sonst versuche ich ehrlich gesagt, mich nicht mehr so von Angst treiben zu lassen in meinem Leben, weil ich habe das lange gemacht. Und ich habe ja in jeder Situation gemerkt, dass es auch wieder besser wird. Das ist tatsächlich das, was ich mir am häufigsten sage, wenn irgendwas schlimm ist. Es wird besser werden.
Kurioserweise.
Deswegen habe ich gar nicht so viel
alles,
Angst.
Alles, was mal schlimm ist, wird irgendwann besser.
Ja,
und zwar
verrückt.
Alles, heißt es.
Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
Nee,
ne?
Aber habe ich auch von einer Therapeutin schon gehört.
Ja.
Es ist schlimm und es ist ganz schlimm, aber es wird wieder besser. Irgendwann wird alles besser.
Also, ja, das ist krass irgendwie. Und deswegen habe ich, glaube ich, heute gar nicht mehr so viel Angst.
Worauf bist du stolz, obwohl es niemand sieht?
Obwohl es niemand sieht? Okay, das ist eine spannende Frage, weil ich mache ja viel, glaube ich, was dann Leute auch sehen können.
Also ja.
Was niemand sieht.
Denn dieses Gefühl, wirklich stolz auf sich zu sein.
Ja.
Ich glaube, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Gelegenheiten. Also irgendwelche Preise gewinnen oder erster Platz werden oder Meister werden mit der Mannschaft.
Ja, ja.
Das ist ja alles nichts wirklich, wo, ne? Also, weil das nichts mit sich selber so viel zu tun hat. Aber worauf bist du wirklich auch stolz?
Ich glaube, ich bin stolz, dass ich immer besser Verantwortung übernehmen kann. Bedeutet, dass ich bin in schwierigen Situationen immer weggerannt. Die Therapie wurde kompliziert, ich habe sie abgebrochen. Die Schule musste ich abbrechen, weil da war ich wirklich nicht mehr lebensfähig. Aber
und du hattest ja trotzdem einen Schulabschluss.
Ich habe eine mittlere Reife. Ne? Es ist aber bis heute mein letzter Bildungsabschluss, die mittlere Reife. Ich glaube, ich bin stolz darauf, dass ich heute Sachen anders managen kann. Also, dass ich Sachen auch durchziehe, wenn sie schwierig werden, dass ich die DBT beendet habe, abgeschlossen habe, nicht abgebrochen habe. Das ist für andere, glaube ich, was total Normales gewesen. Für mich war das ein riesiger Erfolg. Das war für mich vielleicht ein größerer Erfolg, als, keine Ahnung, mit 25 meinen ersten Preis als Journalistin zu bekommen. Das war auch nett, aber die DBT abzuschließen, das war krass.
Ja.
So, weißt du? Also das sind eigentlich die wichtigen Sachen.
Und wann fühlt sich dein Kopf heute noch, sag ich mal, am lautesten an?
Immer dann, wenn ich mich zu stark mit anderen vergleiche, ohne auf mich selbst Rücksicht zu nehmen dabei. Also, die ist schöner als ich, die ist besser als ich, die ist erfolgreicher als ich, die ist jünger als ich, die hat schon mehr geschafft. Irgendwie. Und dann komme ich schon immer wieder noch in diese Strudel von, bin ich eigentlich wertlos? Ich glaube, ich bin eigentlich wertlos.
Okay. Also das Vergleichen ist immer noch
da. Es ist immer noch
ein großes
Thema.
Scrollst du viel bei Instagram?
Ich versuche nicht. Aber
schaffst du es?
Nein. Ich bin zu viel im Internet.
Ja. Würde das funktionieren? Sobald du einen Post siehst, bei dem du dich vergleichst mit dieser, in der Regel dann wahrscheinlich Influencerin, dann zu entfolgen, damit sie nicht mehr in deiner Timeline ist. Könntest du das?
Das mache ich.
Das machst du sogar.
Das mache ich ganz viel. Manchmal lösche ich auch die App. Ja.
Aber dann wird sie wieder draufgespielt.
Ja, sie wird dann irgendwann wieder draufgespielt. Das ist halt auch so ein bisschen Berufsthema, dass irgendwie ich das auch machen muss.
Stimmt.
Ich glaube, ich würde, wenn ich einen anderen Beruf hätte, keinen öffentlichen Beruf, würde ich, glaube ich, ganz anders mit Social Media umgehen. Jetzt ist es so, dass mich stressen auch Leute, die ich kenne persönlich oder aus dem beruflichen Umfeld, die stelle ich dann stumm. Weil es wäre irgendwie unfreundlich zu entfolgen. Anderen, die ich nicht persönlich kenne, denen entfolge ich dann und manchmal lösche ich auch die App. Aber also Social Media ist schwierig und es hat ein paar Vorteile, aber es hat auch sehr viele Nachteile. Die werden zu Genüge überall besprochen.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall auch süchtig. Also das kommt dann auch wieder auf mein Handy nach einem Tag.
Ja. Zum Schluss für dich noch eine kurze Autor-Vervollständigung. Du bist ja Autorin jetzt.
Mhm.
Vervollständige einfach nur folgende Sätze. Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist zum Beispiel?
Heulen. Ich liebe heulen.
Ja.
Ist gar nicht schlimm.
Welche Funktion hat Weinen für dich?
Weinen? Ich sag immer heulen, weil ich wirklich, ich heul so richtig, also das schluchzt alles und das schnoddert und das ist nicht hübsch, das muss auch nicht hübsch sein. Ich heul und da bin ich auch laut und so und das hat für mich heute... Heulen ist für mich eine Befreiung, weil ich irgendwie 18 Jahre gefühlt meine Emotionen versteckt habe und ich konnte nirgendwo weinen und habe das immer habe heimlich geheult oder geweint, weil ich nicht mal richtig heulen wollte vor mir selber. Weißt du, ich mach da einen Unterschied zwischen heulen und weinen. Irgendwie weinen so freundlich und heulen so rotzig. Und heute, ich heule überall, wo ich heulen muss. Und ich finde das okay. Und ich finde, wir können Emotionen sowieso viel öffentlicher tragen. Ich finde, niemand muss draußen seinen Heulen zurückhalten.
Nein.
Und ich finde, man kann auch zu Leuten gehen, die weinen und sagen so, hey, kann ich dir helfen? Also ich finde, wir brauchen viel offeneren Umgang mit Emotionen. Und deswegen finde ich Weinen total gut.
Das ist eigentlich Stärke, ne?
Ja.
Also wenn man auch das zeigt, ist es im Prinzip heutzutage auch oft auch als Stärke, wird das betrachtet.
Und ich finde, das ist gut. Alles, was rauskommt, ist gut. Was raus muss, muss raus. Und ich will das nicht mehr zurückhalten. Deswegen ist Heulen ein wichtiger Soundtrack.
Das ist schön. Heulen ist Freiheit.
Heulen ist Freiheit.
Heulen ist, ich fühle was.
Ja.
Ich bin im Leben.
Ja, ich fühle was und ich lasse es auch raus. Also ich erlaube mir auch, das zu fühlen. Ich es nicht unterdrücke. Ja.
Ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurücktransportiert, ist?
Der Nudelauflauf meiner Mutter.
Ach schön. Würdest du eigentlich sagen, du hattest trotz, eine glückliche Kindheit kann man ja nicht sagen, oder? Also das war ja... Oder?
Ich würde sagen, ich hatte viele glückliche Momente in meiner Kindheit und ich hatte tolle Menschen um mich herum.
Ja. Ja. Und zum Schluss, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Boah, das ist so schwer, weil ich bin ja eigentlich voll tätowiert.
Also du bist an den Armen, das weiß ich.
Ja, eigentlich.
Arme, Hände,
Rücken auch ein bisschen.
Okay. In welcher Phase deines Lebens entstanden diese Tattoos? Wie alt warst du da?
Die meisten meiner Tattoos entstanden in der Phase quasi nach der Klinik und bevor ich so in den Beruf gekommen bin. Also da hatte ich so ein paar Jahre, da war ich sehr wild und irgendwie eigentlich so ein bisschen gegen alles und hatte ganz wenig Geld, aber bin irgendwie viel gereist, weil ich so versucht habe, die Welt zu verstehen und irgendwie meinen Platz zu finden.
Ja.
Und da sind ganz viele ganz, ganz schlechte Tattoos entstanden.
Ach, echt?
Ja. Ich glaube, dass das Tattoo, was ich mir nie habe stechen lassen, zeigt, und das hat jetzt gar nichts mit meiner Krankheit zu tun oder so, meine Kindheitskatze Jumpy.
Oh, Jumpy, okay.
Über die ich manchmal immer noch weine.
Okay.
Sie so früh gestorben ist.
Und warum hast du sie noch nicht stechen lassen?
Ich habe irgendwie noch nie drüber nachgedacht, aber ich werde es jetzt tun.
Das ist doch schön. Was hast du denn stattdessen für Tattoos? Also das ist was ein Florales oder das sind so Musterblumen und so?
In meiner Hand, das war sehr, sehr schmerzhaft, habe ich eine Monstera tätowiert.
Stimmt sich jetzt erst.
Ich habe aber, also ich habe viele sinnlose Tattoos oder Tattoos, die Freunde gemacht haben, aber ich habe zum Beispiel auf meinem Arm, und das habe ich mir selber tätowiert.
Nein.
Als ich mal wieder gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter in meinem Leben, habe ich mir tätowiert, I made it this far. Also ich habe es bis hierhin geschafft.
Cool.
Das habe ich mir schon sehr oft angeguckt, als ich dachte, ich kann nicht mehr, um zu sehen, irgendwie, ich habe schon sehr schlimme Phasen überstanden.
Aha.
Ich habe den Namen meiner besten Freundin tätowiert. Ich habe also ganz viel. Vor allem ganz viel so Krams.
Und wer ist die Frau auf dem Unterarm? Also man sieht nur die obere Hälfte.
Das ist Frida Kahlo.
Das ist Frida Kahlo mit der Frisur oben und ihre Augen. Ne, das ist
genau. Das ist Frida Kahlo und tatsächlich in der Mitte war das, also die Augenbrauen, ihr Markenzeichen ist ja die Monobraue eigentlich.
Genau.
Und bei mir, in meinem Tattoo, ist keine richtige Monobraue, weil das nicht tief genug gestochen war.
Ach so.
Und die so ein bisschen weggegangen ist. Das muss ich mal machen.
Ja. Ach, also kann auch nachtätowiert werden.
Einfach auch eine tolle, also eine sehr krasse Frau in so vielen Hinsichten, die auch durch sehr viel Schmerz gegangen ist in ihrem Leben. Sehr, sehr, sehr viel Schmerz.
Ja. Und keine Tiere sonst?
Doch.
Ach doch, Tiere hast du auch.
Klar, ich habe eine Kuh tätowiert, ich liebe Kühe.
Ich finde Kühe großartig.
Ja, ich auch, ich liebe Kühe. Ich war in Indien vergangenes Jahr, das ist vielleicht das Tollste, vielleicht die Kühe, die da alle rumlaufen.
Natürlich.
Habe ich einen Steinbock tätowiert, eine Katze habe ich tätowiert, ich habe Krebs, ich habe ganz, ganz viele Tiere.
Und sag doch, was ist auf den Handknöcheln, auf jedem Knöchel? Oder ist das Buchstaben?
Da steht Ebbe und Flut. Und das ist so ein bisschen so eine Mischung aus eine Hommage an meine Heimat in Schleswig-Holstein, aber auch schon irgendwie auch mein Innenleben, ne? Also beide Extreme, alles und nichts und... Aber irgendwie halt auch diese Schönheit. Ich liebe die Nordsee, ist wunderschön. Also es hat irgendwie keine ganz klare Bedeutung für mich, aber so ganz viele trotzdem.
Ein Leben besteht immer aus Gezeiten, ne?
Ja.
Es geht immer so dann wieder so und dann wieder so. Das ist so der Lauf des Lebens. Und das zu akzeptieren, dann hast du schon die Hälfte gewonnen, ne?
Ja.
Und du hast mal gesagt, ich habe noch nie wilde Elefanten gesehen.
Ja.
Ein Satz, der dir geholfen hat über schwere Zeiten.
Ja.
Erinnerst du dich an eine konkrete Situation, wo du genau dir diesen Satz vorgesagt hast?
Ja, ich erinnere mich an eine konkrete Situation. Sommer, nachdem ich in der Klinik war, war ich auf einem Punkrock-Festival. Und da habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich viel, ich hatte ja gerade gelernt, meine Emotionen zu offenbaren. Und mit dem habe ich darüber geredet, dass ich glaube, dass im Leben nichts mehr passieren wird, was so gut ist, dass es sich lohnt, dass ich durch den Schmerz gehe. Ich dachte, das Gute kann niemals vergleichbar so gut werden wie das Schlechte, was ich gerade erlebe.
Ja.
Und das habe ich zu ihm gesagt und dann habe ich da länger drüber nachgedacht. Und dann habe ich irgendwann auf diesem Festival habe ich gedacht, nein, ich habe noch nie wilde Elefanten gesehen. Und Elefanten, finde ich, ich finde einfach, sind ganz, ganz tolle Tiere.
Ja.
Und dann dachte ich, wilde Elefanten zu sehen, das ist so gut, wie dieser Schmerz schlimm ist. Und deswegen, das habe ich mir jahrelang immer, immer wieder gesagt, ja.
Und hast du welche gesehen in der Zwischenzeit?
Ja.
Afrika oder wo?
Nee, ich war in Indien.
In Indien war das, ja.
Und ich habe mein Buch fertig geschrieben und habe da einen kleinen Brief an mich selber geschrieben, in dem ich quasi mir sage, ich werde jetzt in ein Land fliegen, wo es freie Elefanten gibt. Ich habe dieses Buch zu Ende geschrieben, bin nach Indien geflogen, für was anderes, aber ich bin nach Indien geflogen, aber ganz klar mit der Idee, ich will da auch Elefanten sehen. Und dann bin ich da auf eine Safari gegangen. Und Safari ist in Indien ein bisschen anders als in vielen afrikanischen Ländern. Also das ist so ein bisschen Glück, ob man da irgendwie überhaupt was sieht und so. Ich war im Norden. Und da bin ich dann alleine mit diesem Safari-Mann, der mich da durchgefahren hat, in diesem Auto gefahren. Und dieser Mann hat alles dafür gegeben, dass ich einen Elefanten sehe. Ich habe das alleine gemacht, weil ich wollte nicht in so eine Gruppe, weil es für mich so ein besonderer Moment war, wilde Elefanten zu sehen. Und dieser Mann ist mit mir stundenlang da rumgefahren, hat die ganze Zeit telefoniert, wo sind die Elefanten, wo sind die Elefanten, wo sind die Elefanten. Und irgendwann war klar, wo die Elefanten sind und ich habe einen wilden Elefanten gesehen, ein einzelnes Elefantenmännchen. Und total gefährlich, einzelne Elefantenmännchen, die können total aggressiv sein. Er ist wahnsinnig nah rangefahren und ich hatte in einer Sekunde dachte ich, wow, es ist so krass und das zeigt mir, dass ich am Leben bin und was ich alles geschafft habe. Und in der nächsten Sekunde dachte ich, um Gottes Willen, hoffentlich fährt er hier gleich wieder weg. Wir sind diesem Elefanten viel zu nah, das ist total gruselig. Das werde ich, glaube ich, in meinem Leben nie vergessen. Es hat für mich so eine große Symbolik. Es war ein einzelner Elefant. Und ich habe ihn gesehen und ich konnte ihn sehen, weil ich heute weiß, dass das Leben noch mehr Schönes für mich parat hält.
Das tut es. Es ist so schön zu wissen, dass du gelernt hast, mit dieser Krankheit klarzukommen, dass es dir heute einfach gut geht und du kannst anderen helfen, einfach mit deiner Geschichte und auch anderen Menschen dort mal klarzumachen, was bedeutet Borderline jetzt wirklich, abseits der Klischees, der wilden Klischees. Dann danke dir für diese Begegnung.
Ich danke dir.
Und bleib gesund.
Du auch. Ich danke dir.
Und bis die Tage.
Bis dann.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von Radio Wissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.